Witz und so.
Mit dem Herzlichen Wunder, schönen guten Abend. Aus dem Alphenblock, der Alex Olmer.
Guten Abend.
Das ist die Carlo Kaiser, Mick und Reile Becker.
Guten Abend.
Bastian Schlingwölfle.
Guten Abend.
Abend miteinander. Es ist jetzt so, dass wir jede Woche irgendwie so Salami-Taktik-mäßig was anderes von Apple und der DMA-Geschichte zu hören bekommen. Und diesmal sind es dann die gewünschten, möglicherweise erwarteten und noch gefehlen habenden letzte Woche die Web-Distribution. Hat Apple nochmal nachgelegt, hat nochmal geändert und gesagt, hier, guck mal, ihr könnt auch direkt so ein notarisiertes IPA von uns bekommen und auf die Website legen. Und dann noch 17 Fußnoten hinterher. Und das, ja. Es war ja so angesagt von der EU, dass sie eigentlich gesagt haben, so, wir gucken mit 17.4 an, so wie es ist, und dann gibt es eine Strafe oder nicht. Aber das war ja offensichtlich auch nicht ganz die Wahrheit. Weil es wird ja offensichtlich jetzt hintenrum geschachert. Irgendwer hat doch zu Apple gesagt, nee, guck mal, wir haben hier, das war nicht und oder in dem Dokument drin, sondern es war und gemeint. Was wir gemeint haben, ist und. Und weil wir hier die Regeln machen, können wir auch nachträglich die englische Übersetzung wahrscheinlich ändern und dann oder reinschreiben, ein und reinschreiben. Und die Antwort heißt also und. Und wir brauchen also App-Marketplaces und die Web-Distribution mit Sideloading. Und jetzt zusätzlich dazu hat sich aber Apple wieder gedacht, wir wollen ja nicht, dass das wirklich benutzt wird, sondern wir machen das weiterhin so unangenehm wie möglich und haben halt jetzt weiterhin als Voraussetzung, dass du da rein darfst in dieses neue Programm, zum Beispiel diese, du brauchst 1 Million Downloads vorher. Ja, da kannst du dich nicht mal freikaufen, glaube ich. Du kannst jetzt auch nicht mit 1 Million Euro hingehen und sagen, ich will jetzt Web-Distribution machen, sondern du musst im vorigen Jahr irgendwie 1 Million Downloads gehabt haben auf deiner App.
Ja, in der EU sogar. Ne? In der EU, was einfach niemand hat. Also, das bleibt, der Basisfakt ist, die Zahl der Leute, die das machen können, ist so gering. Oder Firmen, muss man eher sagen, wohlgemerkt. Leute ist eigentlich das völlig falsche Wort dafür. Also ich glaube, die Zahl ist wirklich extrem überschaubar.
Die EU hat gesagt, ihr macht jetzt aber schon bitte Web-Distribution, weil das haben wir eigentlich gemeint und dann hat Apple das jetzt so umgesetzt. Oder hat die EU gesagt, ihr könnt das so machen wie mit App-Marketplaces, aber bitte auch übers Web. Und dann hat Apple diese 1 Million Downloads als zusätzliche Voraussetzung. Das ist so, als würde man so verhandeln, indem man sich so Papierzettelchen zusteckt. So, hier, 500 Euro, dann kommt ein Zettelchen zurück, nee, 700 Euro.
Das ist so. Ja, das ist sehr faszinierend und unklar, was da genau, wer wie wem gegenüber kommuniziert und was dann am Schluss wieder dabei herausfällt aus Apple dann unterm Strich, weil am Schluss ist es ja Apple, die jetzt das vorneweg kommuniziert haben, das jetzt nachsteuern und nachjustieren. Aber wir haben ja bis jetzt, also ich meine, es hat sich ja jetzt schon viel geändert, auch wieder seit dem Stand, der halt Ende Januar plus minus war. Aber der Witz ist ja, an den Basissachen, also an den Bedingungen für Entwickler und halt auch diesen Voraussetzungen jetzt eben für Web-Distribution und auch für die App-Marktplätze, die an denen hält ja Apple fest bis zum gewissen Grad. Ich meine, bei den App-Marktplätzen kann man sagen, sie haben sie ein bisschen weiter aufgemacht, weil du halt nicht mehr diese 1 Million Euro Bürgschaft brauchst, aber du brauchst halt die 1 Million Downloads in den vergangenen 12 Monaten innerhalb der EU, was irgendwie Käse ist, weil da kannst du echt sagen, okay, ist einfacher, diese 1 Million Euro Bürgschaft irgendwo aufzutreiben. Also es ist einfach so.
Stimmt. Und müssen das echt sein oder können das auch Fake-Downloads sein, die du irgendwo eingekauft hast?
Ja, vielleicht, weiß ich.
Es ist lustig, dass sich so die Medien, die darüber berichtet haben, so ein bisschen daran, also US-Medien habe ich viel gelesen, die sich abgearbeitet haben daran, warum jetzt diese Änderung zustande gekommen ist und ob das irgendwie auf Hintergrundgesprächen beruht. Also ich meine, das ist doch relativ offensichtlich, oder? Mhm. Also ich meine, Apple kommt doch nicht mit seiner Pressemitteilung um die Ecke, die einfach da am 12. März sagt, hey, mehr Optionen für App-Distribution in Europa. Das ist doch, da muss man doch nicht irgendwie, Teeblätter lesen oder, das ist doch relativ klar, dass jemand aus der EU da angeklopft hat, gesagt hat, nee, so geht's nicht. Und dann hat Apple gesagt, okay, anderer Vorschlag. Also deswegen ist doch eigentlich nur die spannende Frage jetzt, ob, also für mich ist die spannende Frage, ob das jetzt ausreicht oder ob jetzt nochmal nachkorrigiert wird und warum man sich nicht einfach an einen Tisch setzt und irgendwie das mal gemeinsam durchgeht, anstelle dass Apple immer wieder neue Pressemitteilungen veröffentlicht und dann weitere Zettel oder so stille Post über den gesprochen wird.
Naja, ich glaube, das Problem ist, es gibt halt kein gemeinsames an den Tisch setzen aus dem simplen Grund, und deshalb ist der Digital Markets Act halt auch so eine wilde Kiste an wilden Vorgaben, die halt umgesetzt werden müssen mit dem unklaren Endpunkt. Also der Digital Markets Act ist ja nicht nur teilweise halt schwammig und weit vage formuliert und solche Geschichten wie diese Und-Oder-Geschichte, die wir jetzt hatten mit den App-Marktplätzen und Sideloading. Also Sideloading kommt als Wort nicht vor, aber halt Einzelinstallation von Apps oder wie auch immer es dann ist ja super sperrige Sätze. Also ja. Da hätte man auch mal jemanden auf die Finger klopfen sollen beim Schreiben und sagen sollen so, setz doch mal einen verdammten Punkt. Mach mal einfach einen Satz und dann schreib mal noch einen Satz. Ich meine, so schwer ist das ja nicht. Also man kann auch kurze Sätze schreiben und nicht irgendwie solche Satzmonster bauen, die dann keiner versteht. Auch Apples Anwälte offensichtlich nicht, die $700,000 pro Stunde verdienen.
Und ja, aber das ist ja vielleicht auch gerade so eine Geschichte, dass sie halt versucht haben, jetzt aus diesem oder diesen abzuleiten, dass App-Marktplätze reichen.
Wahrscheinlich, ja.
Also haben wir es sehr genau gelesen und dann hat halt ich frage mich, ob die EU jetzt halt denen gesagt hat, so, wollt ihr die 40 Milliarden Strafe jetzt oder wollt ihr sie in 2 Monaten?
Später.
Dann haben sie gesagt, später ist gut. Und haben jetzt eine Kleinigkeit geändert, die aber, was ist denn der Intent von dem Gesetz? Ja, also ist der Intent, dass große Firmen ihre Apps selbst vertreiben dürfen oder dass jeder in der EU, jeder Anbieter seine Apps selbst vertreiben darf?
Das bleibt noch die unbeantwortete Frage. Und der Punkt, auf den ich eigentlich hinaus wollte mit dem, warum dieses an den Tisch setzen nicht geht, ist, dass wir ja nicht nur zwei Akteure haben, auf der einen Seite die EU und auf der anderen Seite Apple plus halt die anderen Gatekeeper, sondern wir haben ja mehrere Akteure und die EU handelt ja auch praktisch nach dem Feedback von Marktteilnehmern. Mhm. Also es sind ja all diese Entwickler und Firmen, die da in diesem ganzen Gewebe irgendwie auch noch mit involviert sind, die sind halt auch Teil dieses, also du müsstest wirklich alle praktisch an den Tisch setzen und das geht wahrscheinlich faktisch gar nicht. Aber deshalb haben wir jetzt die Situation, dass wir halt das Gesetzeswerk haben mit seinem Text, was als Vorgaben da war. Wir haben Apples Reaktion auf diesen vagen, teilweise sehr vagen Vorschriften und wo sie halt geschaut haben, dass sie sich irgendwie da möglichst am Rande bewegen von dem, was halt Vorgabe ist. Und jetzt haben wir natürlich Entwickler und Firmen, die halt auf der Plattform präsent sind oder präsent sein wollen, die halt sagen, so geht's doch nicht. Ich will das und ich will das. Und dann kommt halt Epic um die Ecke und sagt, ich will aber das und unser Entwickler-Account. Und dann kommt Spotify und sagt, hey, wir dürfen nicht über unsere Preise reden. Und dann kommt irgendein kleiner Entwickler und sagt, hey, ich will meine Apps aber selbst vertreiben. Und dann landet das irgendwie alles bei der EU, über welche Kanäle auch immer. Und dann gibt es sicher auch irgendeinen Kanal von der EU, die irgendwie mit, keine Ahnung, Rauchzeichen irgendwo Richtung Cupertino
also Webex, ja.
Aber ich finde es halt bemerkenswert, du hast natürlich komplett recht, aber es ist bemerkenswert, dass diese drei Änderungen jetzt kommuniziert wurden. Und das lässt natürlich irgendwie die Frage auf, sind das jetzt irgendwie drei vorgeschobene Änderungen, weiß man noch nicht, hat man noch keine Rückmeldung über den Rest oder ist der Rest abgenickt erstmal oder hat sich noch keiner beschwert? Und deswegen ist dieses, natürlich, also jemand muss es halt kommuniziert haben und also von EU-Seite zu Apple, also davon gehe ich einfach aus und hat dieser Informant nur über diese drei Punkte Bescheid gewusst und ist der nur zuständig für diese drei Punkte oder weiß der nichts über die anderen Vorgaben oder hat er gesagt irgendwie so, diese drei Punkte stören uns, also das ist halt, es wäre halt interessant, also das ist für mich halt die Frage, nicht? Sind das die einzigen Änderungen? Weil Apple hält sich ja relativ kurz, also du kannst ja auf einer Seite kannst ja diese drei Änderungen lesen und das kann halt bedeuten, okay, also wir machen jetzt erstmal die drei wichtigsten Sachen oder es ist halt irgendwie, dabei bleibt es erstmal. Und ich meine, klar, dieses dabei bleibt es erstmal ist natürlich auch schwammig, weil das gilt natürlich nur für den Status quo jetzt, das kannst natürlich nicht in ein paar Monaten, kann sich das alles nochmal ändern, aber klar, du willst halt irgendwo zu einer Lösung irgendwo gelangen und zu einem vielleicht keiner Strafzahlung, zu einem ersten Abschluss von dem Einhalten von diesem Gesetz auf Seiten von Apple für die EU.
Wie ist denn aber der weitere Prozess, wenn sich jetzt, ich habe das mal bei dieser ganzen Netzneutralitätsdebatte gesehen, da bin ich irgendwie auf so einer Mailingliste von der EU dann irgendwie gelandet und da stand da immer so dabei, hier, wenn Sie hier Teilnehmer an diesem Telekommunikationsmarkt sind, egal auf welcher Seite, dann schreiben Sie uns gerne, dann können Sie bei diesen Dingens hier Ihre Meinung abgeben und dann wird es hier sicherlich behandelt. Aber effektiv haben bei dieser Geschichte halt am Schluss Netflix, Telekom und Vodafone miteinander mit der EU verhandelt. Was ich da schreibe, ist ja völlig irrelevant. Das interessiert ja keinen. Auch wenn es ja eigentlich vielleicht doch interessant sein sollte, was auch eine sehr kleine Firma da zu sagen hat. Also einerseits könnte ich jetzt natürlich sagen, und ich schreibe jetzt an die Kommission und schreibe so hier, ich würde gerne eine sehr hervorragende iOS-App würde ich gerne hier vertreiben über meine Website.
Ja.
Andererseits schwingt ja auch so ein bisschen mit, also Apple ist, der ein oder andere US-Journalist behauptet, Apple wäre nicht so vindictiv und wäre nicht auf Rache aus. Man könnte ja aber durchaus, so wie sie jetzt die ein oder andere Firma behandeln, könnte man ja sagen, das stimmt nicht, sondern die sind da sehr auf einem Racheniveau wie so ein Kindergartenkind mehr oder weniger, so auf den Boden stampfen und so nein, nein, nein schreien und Basti ist stumm.
Ja, Basti ist sich selbst
vor Rage erstummt.
Ah, zu sicherheitshalber erstummt, ne? Also dachte, wenn du, Motto, du hast mich ja schon mal geärgert, du ärgerst mich doch sicher nochmal.
Ja.
Und auf den Boden schreien und weinen, ja.
So Meltdown im Supermarkt, so, auf dem Niveau ist es ja, so wie sie halt mit Epic und mit Spotify umspringen. Ich habe jetzt nichts dagegen, wie jetzt Apple irgendwie Spotify trollt, weil so trollt ja in der gleichen Art und Weise trollt ja Spotify auch die meisten Podcaster. Ja, also ja, das klar. Ist ja auch sehr schön, wenn die mal ein bisschen auf die Fingerchen bekommen. Also jetzt Spotify zum Beispiel, die hätten jetzt schon sehr gerne mit 17.4 ihre neue App reingetan mit den neuen Bezahlmöglichkeiten und tralala und hin und her. Und jetzt lässt Apple in App Preview diese App nicht durch. Es ist ja ein traumhaftes Popcorn-Kino.
Es ist wild. Ich kann dir aber auch sagen, warum die App nicht durchlassen. Ich würde mal einfach davon ausgehen, die lassen die App nicht durch, weil Spotify die neuen Terms nicht akzeptiert hat. Weil Spotify ist ja nicht bescheuert. Die werden ja nicht die Core-Technology-Fee schlucken, wenn sie ihre App auch einfach gratis vertreiben können. Mhm. Das heißt, sie wollen diese Geschichten da reinschreiben. Hier kannst du unser Abo auf der Webseite shoppen, kostet so und so viel. Aber um das zu machen, weil Apple hat das ja jetzt erlaubt, aber Apple hat es natürlich an die neuen Bedingungen geknüpft. Und die will wahrscheinlich Spotify, also ich gehe davon aus, dass Spotify die nicht akzeptiert hat. So, und jetzt haben wir diese dämliche App, dieses dämliche Update, was halt einfach im Review feststeckt.
Ich meine, der Fall ist ja auch mit der Strafzahlung erstmal irgendwie vorerst, ich glaube, ist das noch nicht final entschieden, oder? Und also und der hangelte sich ja so ein bisschen daran, dass Spotify zum Beispiel auch nie gesagt hat, sie sind Reader up und setzen diesen Link. Den haben sie explizit auch außen vor gelassen. Und,
ja.
Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass also diese ganze Gerichtsstreitigkeit mit der Strafzahlung etc., dass das einfach noch nicht, dass sie das auch nicht. Also, dass da also Anwälte bei Spotify sitzen und so, klick mal nicht die neuen Terms an. So, das ist vielleicht schlecht für uns. So, das könnte uns beißen. Und hier in der letzten Pressemitteilung steht ganz klar drüber, hier mehr Flexibility, ja, für alle, aber nachdem Entwickler die neuen alternativen Terms zugestimmt haben.
Und es wäre wirklich irre, wenn Apple diese Terms nicht noch um die Ohren fliegen. Also ich meine,
die Einbahnstraße, allein die Einbahnstraße, dass du nicht mehr zurück darfst und solche, dass Apple dort so zwei Lager von Entwicklern irgendwie sich hinstellen will. So, das sind unsere Freunde, die sind gut, ja, die kriegen hier ein Review, die kriegen ein Feature im App Store und die werden vielleicht auf eine Keynote gefeatured und die kriegen ihre Icons irgendwo hingeklebt, damit Leute das sehen und kriegen Demo-Apps im App Store installiert, also im Apple Store, wenn du dort auf dem Gerät, auf dem Tisch drauf stehst und sowas. Und die anderen, die ignorieren wir. Ja, also gerade so, dass sie die Icons nicht in Schwarz-Weiß auf das iPhone draufkleben.
Da kenne ich Leute, die Schwarz-Weiß-Icons auf ihren iPhones haben.
Weiß nicht, von wem du sprichst.
Ja. Ich weiß halt nicht, wenn Apple jetzt auch die EU zu viel ärgert. Ja, die haben natürlich den großen Hammer mit der Strafe am Schluss. Und da wäre auch noch ein Verfahren angeschlossen, da würde Apple sicherlich auch irgendwie, kann Apple da Berufung einlegen und sagen, nee, das möchten wir nicht bezahlen, die Strafe.
Also man sollte es meinen, ich weiß nicht genau, wie das Verfahren ausgelegt ist, welche Möglichkeiten dazwischen drin noch liegen. Und bis jetzt war es ja auch bei den Marktuntersuchungen von der EU, war es ja auch immer so, dass die praktisch gesagt haben, wir sind zu der vorläufigen Erkenntnis gekommen, dass halt irgendeine Wettbewerbsverzerrung vorliegt. Und dann gab es ja durchaus immer noch Spielraum, da auch was zu ändern. Das hat man zum Beispiel gesehen, dass das Apple einfach nicht gemacht hat, was dieses Schweigeding anging. Ja, da haben sie einfach gesagt, nee, Entwickler dürfen einfach nicht darüber sprechen, dass irgendwie die Kunden was woanders kaufen dürfen für weniger Geld. Da darf einfach keiner drüber sprechen. Und dann hat er vor Jahren, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das her ist, das ist sicher schon 2 Jahre her, kam die EU, hat gesagt, hier Wettbewerbsverzerrung vorläufig. Wir sind zu dem vorläufigen Ansicht gekommen, dass das irgendwie den Wettbewerb verzerrt. Hat sich ja nichts dran geändert. Und dann irgendwann kommt halt diese Strafe raus. Und beim DMA kommen halt Strafen raus, die theoretisch sehr hoch sind. Aber wie lange das dauert, bis wir an diesem Punkt sind, dass tatsächlich diese Strafe ernsthaft droht und was dann noch für Einspruchs- und Verfahrensmöglichkeiten sind, weiß ich nicht im Detail.
Ja, oder auch wenn halt, sagen wir mal, Apple bekommt jetzt, also EU sieht jetzt diesen Zustand von 17.4, ist nicht zufrieden. Und sagen sie jetzt, okay, das kostet jetzt die Strafe, irgendwie 40 Milliarden. Dann sagt Apple, okay, mit iOS 18 machen wir alles so, wie ihr wollt. Fällt die dann nochmal an, wenn ihnen wieder was nicht passt? Oder ist es so ein Abo für so eine Strafe? Oder wie funktioniert das?
Die wird ja dann immer teurer, auch die Strafe. Also du kannst ja bei wiederholten Verstößen, können sie ja dann irgendwie 20% des globalen Umsatzes verhängen, was bei Apple dann einfach 70 Milliarden Dollar wären, plus minus. Das ist natürlich alles völlig irre. Und
also so ein Activision, meinst du? Ja. So eine Strafe von einem Activision.
Ja, also es ist absurd hohe Strafandrohung, die da zumindest jetzt mit im Raum steht erstmal und die eigentlich dazu führen wird, auch erstens, dass wir davor halt viele Hintertürgespräche wahrscheinlich sehen werden und um halt am Schluss diese Compliance auch so zu erreichen, bevor halt wirklich diese Strafkeule rausgeholt wird. Aber ich glaube, wir sind da noch relativ weit auch weg, bevor diese Strafkeule wirklich rausgeholt wird, aber eben, deshalb werden wir wahrscheinlich auch noch weitere Änderungen an Apples Compliance-Part sehen. Und es gibt ja die Apples Compliance-Plan, den sie ja vorgelegt haben, da gibt es ja offensichtlich gibt's einen öffentlichen Teil, den wir kennen, und es gibt einen geheimen Teil dieses Compliance-Parts. Mhm. Und diesen geheimen Teil kennen wir leider nicht. Da stehen wahrscheinlich dann nochmal, weiß ich, andere Sachen drin, mehr Sachen drin. Keine Ahnung, so vielleicht sind da manche Sachen so, hier, das kann man auch streichen unter Umständen oder also ich weiß nicht, wie dieser geheime Compliance, der Confidential Compliance Plan aussieht.
Sollte es da einen geheimen Plan geben oder sollte das nicht im Offenen ausgetragen werden?
Ja, das ist interessant, dass es das überhaupt tatsächlich gibt. Ich meine, da wird Apple wahrscheinlich auch wieder mit irgendwie Produktplanung und Geschäftsgeheimnissen argumentieren. Und wir haben ja gesehen, dass sie jetzt auch in dem öffentlichen Compliance-Plan, da gab es ja auch noch so Kleinigkeiten, die halt so für die fernere Zukunft in Aussicht gestellt wurden. Also Ende des Jahres, Anfang 2025. Und das waren ja schon so Sachen, wo Apple sich irgendwie auch in die Karten schauen lässt, was sie wahrscheinlich sehr ungern tun. Generell, auch wenn es relativ banale Sachen sind, wenn du sagst, okay, dann kannst du halt irgendwie Ende des Jahres kannst halt Safari komplett vom iPhone löschen. Ich meine, das ist jetzt irgendwie nicht das tiefste Geheimnis, aber Ende des Jahres heißt halt, es kommt irgendwie mit iOS 18 oder 18.1 oder 18.2 oder sowas. Du kannst halt Kartenstandard-App ändern, dann das passiert halt mit iOS 18.3 oder so. Also ja, und das
RCS kommt noch die irgendwie, weißt du,
kommt auch noch irgendwo zwischendurch
2024 mal. Irgendwann. Ja. Also das es ist halt interessant, weil auch ins Gespräch gebracht wird, ob der Markt für Apple in der EU irgendwie unattraktiv werden sollte. Und das ist halt meines Erachtens das großer Quatsch. Also die Gespräche darum, dass Apple an der Teile, also den Verkauf seiner Geräte und seiner Produkte, seiner Services sich irgendwie aus der EU zurückziehen könnte. Das halte ich für großen Humbug. Und ich glaube, auf der EU-Seite weiß man das auch, dass hier Apple nicht, also ich meine, die Kosten, die sie hinnehmen, die sind halt jetzt so mehr auf der PR-Seite. Es trifft halt ganz Apple oder Apple generell. Die Kosten sind ja nicht nur auf die EU beschränkt, sondern es fällt halt ein schlechtes Licht auf Apple generell. Aber bis Apple irgendwo Leute entlässt, die haben ja große, auch einfach Mitarbeiter in Europa zahlen da, manchmal zahlen sie Steuern zum Beispiel, hat man auch geklärt die letzten Jahre und die haben Unternehmen in München und Umgebung, große IT-Geschichten da von Intel übernommen. Das heißt, sie aus der EU zurückziehen, ist halt komplett unrealistisch, muss man sagen. Aber das weiß halt, glaube ich, auch die EU, und wenn man der böse Sachen unterstellen möchte, kann man natürlich sagen, das ist ein gewisser Hebel, der da angesetzt wird. Und Apple gibt halt weiß, ist natürlich auch vielleicht verständlich von Apples Seite, gibt halt so wenig, wie sie müssen. Aber letztendlich wird nicht erreicht werden können, dass oder Apple wird sich halt nicht zurückziehen, das weiß man halt auch.
Allein Google müsste ja dann Apple unter die Arme greifen, damit Apple nicht aus der EU geht, damit Google nicht das Monopol ist, weil dann würden die noch mehr auf die Finger bekommen.
Ja.
Es dauert alles sehr lange, es zieht sich alles sehr lange. Wir haben jetzt bis jetzt immer noch keinen normalen App-Marketplace offen. Es gibt so einen von einer deutschen Firma, die machen so für Business-Kram irgendwelche Sachen. Ich weiß nicht, ob das groß angenommen wird, weil es ja für Businesses ja eigentlich schon auch diesen normalen Enterprise-Zertifikat-Weg gibt, der auch sehr okay ist, wenn das innerhalb der eigenen Firma vertrieben wird. Also ich weiß gar nicht, wieso das. Also meinst du, dass diese Firma da ein gutes Geschäftsmodell hat oder ist das eigentlich von den normalen Apple-Mechanismen abgedeckt?
Das kann ich nicht richtig abschätzen, wie groß die Nachfrage nach sowas ist. Also es wird ja schon sicher auch irgendeine Art von Markt geben, wo irgendwie Firmen halt irgendwie oder Business-Software, die halt nicht nur in der eigenen Firma vertrieben werden soll, sondern halt auch für andere Firmenkunden irgendwie bereitgestellt werden soll. Und ob du da vielleicht findest du da kleine Bereiche oder Nischen, wo die Nachfrage nach so einer spezifischen Lösung vorhanden ist, kann ich recht schwer abschätzen, muss ich sagen. Also ob es da eine größere Nachfrage nach gibt. Weil also Apples Modelle decken sicher nicht alles ab. Ich glaube, das ist schon klar. Also auch mit Enterprise-Zertifikaten und so weiter kommst du ja auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Und das ist ja auch eben explizit eigentlich nicht dafür gedacht, um zum Beispiel dann halt irgendwie Apps außer Haus zu vertreiben, ne? Und was unterm Strich natürlich trotzdem immer mal wieder passiert, aber es sollte eigentlich nicht. Und da gibt es sicher auch noch andere Fälle. Aber ich meine, Apple hat ja auch, du kannst ja auch irgendwie eine App ungelistet in den App Store stellen und dann halt einfach den Link rausgeben. Oder also es gibt so viele verschiedene, wie soll man sagen, bestehende Kanäle. Es gibt ja durchaus eine gewisse Flexibilität, ist ja da im iOS und im iPhone auch schon immer gewesen, ist halt immer mit eigenen Einschränkungen und Hürden. Also vielleicht funktioniert so ein Marktplatz da durchaus besser, aber ist mir unklar.
Der Riley Testud vom Altstore und dem Emulator-Zeug, der war wohl bei seiner Konsultation in Irland und hat da eine Woche irgendwie bei Apple mitgenommen, wo halt Epic nicht hin durfte, was sehr lustig ist, weil halt Apple nicht Vergeltung sucht, sondern alle gleich behandelt. Nein,
natürlich. Das war doch der Witz, der vorher gescherzt wurde, dass alle, die nach Irland fliegen, dann nie mehr zurückkommen.
Es ist aber auch einfach Apples eigene Schuld, dass sie solche Mafia-Witze sich da einheimsen, ja, weil sie sich halt genau so verhalten. Ne? Das ist das alte Ding. Und dann war er offensichtlich noch diese Woche in Brüssel und hat da mit irgendwelchen Leuten geredet. Aber weiterhin haben wir sonst von weiteren anderen App-Marketplaces, die unterwegs wären, außer Setup jetzt nicht viel gehört. Ja, also Setup und der Altstore und das, glaube ich, dieses Ding mit diesen Business-Dingern, wie heißt der? Und dann noch eins.
Ja, MobiVention heißt der, glaube ich.
Ja, und dann war es das so ungefähr. Wollen wir mal sehen, was da weitergeht und wann die ersten so normalen Consumer-Sachen irgendwie aufschlagen mit Emulatoren und sowas und wie sich das dann schlägt und wann der erste Web-Distribution-Dings dann daherkommt. Vielleicht müssen sie da nochmal was im iOS verändern. Ja. Und halt auch noch, das war noch eine Frage, genau, wie werden denn diese Apps dann auf dem iPhone behandelt? Sind die auf dem iPhone dann auch komplett gleichwertig wie alle anderen Apps? Oder kriegen die irgendwie noch einen Böppel dran oder irgendwas? In welche Kategorie kommen die? Offensichtlich der eine Marketplace, der kommt jetzt in Other Dings rein sortiert. Mhm. Und das ist halt so, dass das Letzte so irgendwas anderes. So.
Ja, also ich meine, wer weiß auch, ob das sich dann noch ändert oder ob da irgendwie dann der Anbieter jeweils auch noch Möglichkeiten hat, das zu justieren. Ich weiß jetzt nicht, ob das so relevant ist, in welcher App, Mediathek, Library, wie heißt das Ding? Also ich meine, benutzen Leute das aktiv?
Hoffentlich nicht.
Ich weiß es nicht. Also ich meine, irgendwo muss der Marktplatz ja landen am Schluss. Und es ist halt interessant, ist natürlich, und das wird ja die Web-Distribution ziemlich sicher auch treffen, dass der Installationsflow halt irre ist. Weil du halt,
hast du den durchgeklickt?
Ja,
habe ich falsch gesehen? Ja,
nee, doch. Ich habe den durchgeklickt und es ist wirklich lustig. Weil,
erzähl mal.
du brauchst, also ich habe schon wieder vergessen, aber du brauchst sehr viele Schritte.
Das waren 15, habe ich gelesen.
Es würde mich nicht wundern, wenn es tatsächlich 15 gewesen sind. Es ist halt total irre. Also beziehungsweise es ist so ähnlich. Also ich meine, jeder, der diese Enterprise-Zertifikat-Geschichte schon mal durchgespielt hat, der weiß, kennt das Spiel eigentlich schon. Und es läuft halt darauf hinaus, dass du halt als erstes mal praktisch das Zertifikat akzeptierst und sagst, ja, dieser Anbieter darf halt Apps oder, also dieser Marktplatz oder wird bei Einzel-Apps genauso sein, dieser Anbieter darf halt Apps auf meinem iPhone installieren. Das musst du auf jeden Fall einmal abnicken, um überhaupt den Marktplatz oder dann später diese Einzel-App installieren zu können.
Okay.
Und dann gibt's, aber das sind halt immer solche Sachen, wo es kein richtiges Hin und Her geht, sondern du musst immer so ein bisschen wissen, ah, jetzt muss ich die Einstellungen aufmachen.
Ja, ja.
Und dann sehe ich, oben ist jetzt, der will jetzt die Erlaubnis. Und dann musst du die Erlaubnis dem geben. Mhm. Und dann musst du, wenn du das alles gemacht hast und Face-ID, Bestätigung und so weiter und dann irgendwie diese Erlaubnis da ist, und dann musst du aber verstehen, ah, jetzt muss ich wieder zurück auf die Webseite. Mhm. Und jetzt muss ich da wieder nochmal Install klicken, also was ich alles schon gemacht habe natürlich, beim ersten Mal, was aber nicht funktioniert, weil du die Erlaubnis noch nicht gegeben hast. Und dann musst du wieder zurück, musst nochmal praktisch die Installation wieder von vorne beginnen und wieder sagen, ich will das jetzt, aber ich will jetzt den Marktplatz installieren. Und dann kommt halt irgendwann der Marktplatz und dann musst du auch nochmal irgendwie 3 Sachen abnicken und sagen, ja, der darf jetzt wirklich installiert werden und ja, ich will darf die Webseite den Marktplatz installieren, das wird dann bei den Apps genauso sein, darf die Webseite die App installieren, so ja, sie darf wirklich und dann bestätige Download, so ja, und dann hast du den irgendwann installiert, also plus mir, also 10 Schritte sind es auf jeden Fall, vielleicht sind es 15 und das musst du halt zumindest für jeden App-Marktplatz oder, und, oder dann später für jeden Einzelentwickler, der halt was direkt vertreiben will, musst du das zumindest einmal, diese erste Hürde nehmen.
Und das ist ja soweit irgendwie okay, dass da eine zweite Bestätigung irgendwie abgefragt wird, dass du nicht aus Versehen draufklickst und so. Aber das ist halt auch so unangenehm gestaltet mit Absicht. Ja, und da bringt sich halt Apple in die Situation, ja, dass sie jetzt von der EU am Schluss so UI-Entscheidungen diktiert bekommen, wenn ihnen das nicht passt.
Auf der anderen Seite kopieren sie ja mehr oder weniger schon so das Feeling, dass ich installiere aus einem unsanktionierten Store-Feeling, das du auf Android auch hast. Also da ist es ja nicht anders. Wenn ich einen alternativen Store installieren will, muss ich den runterladen. Also kommt erstmal die Frage, bist du sicher, dass Chrome hier Apps installieren sollen, können, darf? Wenn ja, gehst du jetzt in die Einstellungen und sagst dir den Einstellungen, dass es klar geht. Dann installierst du diesen Store, dann gehst du in diesen Store, möchtest eine App laden, dann sagt das System dir, bist du eigentlich sicher, dass dieser Store Apps installieren darf? Mhm. Wenn ja, gehst du jetzt in die Einstellungen und aktivierst in diesem Store bitte für diesen Store, dass er Apps installieren darf. Also ja, es ist ähnlich ätzend.
Ja, aber nicht so viel ätzend. Also beim Google habe ich das Gefühl, das sind so 3 Schritte, die du durch hier abnicken musst und bei Apple sind es halt 7.
Ich kenne halt die Pop-Ups nicht, die ich habe es mir noch nicht selbst angeschaut, aber das erinnert sehr an die Schriften installieren. Also wenn du Schriften auf iOS installieren möchtest, ist es halt auch so, dass du da nicht, und das System besteht ja seit Jahren, ja, also es besteht ja seit jeher, dass du auch nicht einfach in die Einstellung gekickt wirst, sondern du musst da aktiv reingehen, siehst irgendwie, okay, da hat die eine Einstellung hat so einen Böppel und dann musst du da reingehen und musst die Face-ID-Geschichte etc. machen. Sie kopieren letztendlich das, was sie vorher ohne EU Prügel, hätte ich fast gesagt, schon selbst so aufgesetzt haben, weil das halt nicht aus Versehen passieren sollte. Und die zusätzlichen Pop-Ups, die kenne ich noch nicht und was da eventuell auch drin steht und so weiter. Aber ja, gut. Also es wird halt echt komplex, wenn du halt wenn diese Web-Distribution halt irgendwo in Fahrt aufnimmt und wirklich die Großen ihre eigenen Apps haben, dann installierst du halt nicht nur einen Marketplace, sondern installierst halt jede einzelne App separat über diesen Weg dann. Und dann, das ist schon wahrscheinlich schon aufwendig, obwohl die Frage steht weiter im Raum, größer denn jeher, wie viel gibt es denn, die das überhaupt machen? Also, weil diese, wir haben ja darüber gesprochen, 1 Million Apps im vorherigen Kalenderjahr etc. ist halt, beschränkt sich halt auf sehr, sehr wenige Anbieter dann.
Ja, schauen wir mal. Beziehungsweise kommt heute auch mit freundlicher Unterstützung von Quickflow. Das ist eine Mac-Apps für Flowcharts, für Mindmaps. Vielleicht habt ihr schon mal so ein Flussdiagramm erstellt und möchtet dann nochmal was verändern. Und dann ist aber das Problem, dass diese ganzen Kästchen und die ganzen Verbindungen dann in alle Richtungen explodieren. Und dann habt ihr mehr damit zu tun, möglicherweise eure Kästchen und Verbindungen zu organisieren, anstatt über den Inhalt nachzudenken, was ja die eigentliche Idee von der Mindmap am Anfang war. Dafür ist Quickflow gedacht. Die machen nämlich Flussdiagramme, ohne dass ihr euch selbst nonstop um das Layout kümmern müsst. Wenn ihr nämlich da Inhalte reinschreibt oder bearbeitet oder umsortiert, dann arrangieren sich diese ganzen Boxen und Verbindungen automatisch, ohne dass sich die ganzen Dinge wild überlappen. Ihr könnt auch sagen, so, es sollen sich keine Knoten überlappen. Und dann könnt ihr die, ihr könnt auch immer an einzelnen Knoten und Verbindungspunkten sagen, so, nee, nicht da lang, sondern da lang. Und dann könnt ihr das so verändern, wie das in eurem Kopf Sinn macht. Und dann habt ihr vielleicht das Problem, was ihr in eurem Kopf hattet, dann tatsächlich so aufs Papier gebracht mit dieser Mac-App. Und das ist aber nur so ein kleiner Klick, dass ihr nicht aus eurem eigenen Flow rauskommt. Es gibt viele Templates, ihr müsst selber nicht designen, um da hübsche Ergebnisse rauszubekommen. Ihr könnt auch eigene Templates in euren Firmenfarben oder was auch immer selbst dort machen und wiederverwenden. Wird von einem kleinen Team in Deutschland hier entwickelt und die legen sehr viel Wert auf Datenschutz. Das läuft nicht in deren Wolke, sondern stellt euch mal vor, die legen Dateien im Dateisystem ab. Die könnt ihr dann, Basti ist stumm, ihr könnt ihr dann einfach selbst synken mit welchem Ding auch immer ihr möchtet.
Das ist ein wildes Konzept, weil du findest heutzutage ja fast nichts mehr, was sowas macht, aber was halt nicht eigentlich eine Webseite ist. Und ich kenne dieses aus Versehen umsortieren leider nur zu gut und dieses, wo war die Verbindung zwischen den beiden und wo läuft die lang? Und ja, ich finde auch den Flow sehr gut. Also du hackst einfach was rein, verbindest das die 2, 3, 4 Kästchen und du kannst halt mehrere verbinden. Ich sehe mich das 1, 2 Mal tatsächlich auch benutzen.
Wenn ihr es jetzt gerade nicht sehen könnt, es ist so ein bisschen wie so ein U-Bahn-Fahrplan, der sich dann zusammensetzt. Ne? So hier bitte umsteigen und hier nochmal andere Linie und hin und her. Das ist damit dann sehr schnell gelöst. Gibt es für macOS und Windows in deren jeweiligen App-Stores herunterzuladen und die meisten Funktionen sind dauerhaft kostenlos zu benutzen. Wenn ihr noch ein paar so Pro-Features freischalten möchtet, dann könnt ihr das mit einem kleinen Einmalkauf oder mit einem noch kleineren Abo mit einer Testphase machen. Und die kostenlose Version, die kann auch die Dateien öffnen und bearbeiten von der bezahlten Version. Also wenn ihr da mit Team-Members hin und her schiebt und der eine hat es bezahlt, der andere nicht, geht auch. Wird aktiv weiterentwickelt und erweitert und soll auch noch für weitere Betriebssysteme umgesetzt werden. Links in den Shownotes oder auf quickflow.app, Quickflow ohne C, nur quickflow.app, könnt ihr mal klicken und ausprobieren, kostenlos ausprobieren, dauerhaft kostenlos nutzen oder dann das Upgrade auf die bezahlte Version. Ist auch nicht teuer und sehr nett. Eine ganz normale Mac-App, ich drehe durch.
Ja, ist völlig verrückt.
Ja, danke sehr. ein altes Mac-Urgestein hat jetzt nur die Hufe hochgelegt, nämlich Gravis. Das war auch lange Zeit schon absehbar irgendwie. Ich weiß nicht genau, was sich Freenet davon erhofft hat, Gravis vor 10 Jahren nochmal einzukaufen und da Freenet-Kioske in die Gravis-Filialen reinzustellen. Es zeigt sich aber auch so ein bisschen, wenn du so als Unternehmen sehr eng mit nur einem weiteren anderen Unternehmen verbandelt bist, dass die Verkaufsbedingungen und die Produkte und die Preise dir in den Blog diktiert, dann bist du halt von Apple abhängig. Und wenn Apple halt jahrelang keine vernünftigen MacBooks baut, dann verkauft halt Gravis auch jahrelang keine vernünftigen MacBooks.
Und selbst wenn sie verkaufen und die Marge so gering ist, dann bringt es ihnen halt auch nicht so richtig viel.
Mhm. Also Freenet hat sich wahrscheinlich erhofft, dass sie da noch mit dem Mobiltelefon irgendwie noch einen Vertrag verkaufen können, aber hat ihnen Apple auch nie den Gefallen getan, Mobilfunkmodems in die Laptops einzubauen. Ja, das wäre natürlich auch, hätte gut gepasst, hatten sie nie. Und nun ist Gravis dahin. Das war, am Anfang war das hier ganz nett, weil du halt noch einen weiteren Service-Dings in der Innenstadt hattest und so. Das war, wenn der Apple Store voll war, im Gravis war meistens nie was los. Das war für den Kunden sehr gut, für Gravis nicht.
Ja. Und sie, also es ist wirklich auch bitter, weil sie haben ja zum Beispiel den in München auch gerade erst umgezogen und komplett neu renoviert. Also das ist ja keine, die sind auf die andere Straßenseite gezogen im Tal.
Ah, in den Konrad.
Weiß ich nicht mehr genau, kann sein. Und halt, sie haben sich deutlich vergrößert und haben dieses Teil halt komplett neu renoviert. Und die waren ja vorher auch kein kleiner Laden. Und ja, es ist... Das ist schon ein bisschen tragisch und also ich wundere mich, dass es so kurzfristig passiert ist. Also ich meine, die haben ja auch erst noch ein Rebranding gemacht. Mhm. Also dass man das vorher nicht abgesehen hat, ist schon ein bisschen wild.
Ja, also sie haben halt, sie hatten so ein bisschen mehr an Gebraucht- und Refurbished-Zeug, hatten sie auch manchmal zu einem bisschen besseren Preis als Apple, aber es macht halt keinen großen Unterschied. Du hast wahrscheinlich die besseren Apple-Deals halt auch beim Mediamarkt und irgendwie Amazon bekommen, als jetzt beim beim Gravis. Die hatten sicherlich auch so ein Business-Dings, wenn du für deine ganze Firma irgendwie Macs kaufen wolltest. Die waren in diesem Programm, wo du iPhones aus der Schachtel vorkonfiguriert bekommen kannst und solche Sachen. Das hat damit funktioniert. Aber wahrscheinlich ist das alles sie hatten auch so Zubehör-Deals und Zeug. Ich habe einmal irgendwie total seltsame Kabel. Ich habe irgendein exotisches Kabel für einen Mac gesucht. Gravis hatte das noch, so ein Stück. So,
okay.
Wusste auch nicht, was das ist, aber es war halt so ein weißes Kabel mit irgendwelchen Dongeln dran. Sind diese Grafiken ja kaputt mit diesen grünen Bausteinen? Oder? Das
ist sicher Rebranding.
Ja, vielleicht. Aber das war es dann halt mit Third-Party Apple Resellern, so mehr oder weniger. Also es gibt schon noch welche, aber die sind ja alle irgendwie auf der Abschlussliste, glaube ich.
Oder online meistens dann. Ja. Cyberport und Co.
Ja, ich glaube, es ist relativ schwierig. Wir haben das ja in Frankreich alles gesehen, schon vor langer Zeit, wo sich das alles schon so aufgerieben hat, dieser ganze Markt für Dritthändler. Und da gab es ja auch irgendwie ein Riesenfeld noch von Klagen und allen möglichen Nachgeplänkel. Aber das Basisproblem, wenn du halt praktisch dann mit denen ja zwar immer noch überschaubar von der Zahl her Apples eigenen Läden halt konkurrierst und wahrscheinlich wirklich relativ preislich relativ wenig Spielraum hast, sicher ein schwieriges Geschäft. Und natürlich plus halt Onlinehandel als Konkurrenz. Ich meine, und dann hast du ein riesen Ladengeschäft in Innenstadtlagen, wo man sich ja überlegen kann. Also ich meine, Geschäfte und Innenstadtlagen, das ist ja sowieso eine eigene Geschichte für sich, ganz unabhängig von Gravis. Und ich weiß nicht, ob das, ja.
Ich mag das Markt von Produkt zu Produkt schwanken sicherlich, aber wie viele Produkte bekommst du zu einem Produktneustart einfach als Dritthändler? Ja, also das war sicherlich auch ein Problem am Anfang, dass du, kommt ein neues MacBook und wenn Apple selbst keine Geräte hat und so, dann geben sie natürlich nicht an irgendwie Dritthändler, die dann verkaufen, sondern verkaufen die erstmal selbst und dann hängst du vielleicht. Also ich kann keinen Einblick haben, aber so stelle ich es mir ganz gut vor. Also wenn es eh nämlich schon eng ist, bei Apple zu bestellen, dann hängt der Dritthändler wahrscheinlich eh noch 2-3 Wochen hinterher und dann gehen die Großteil der Verkäufe erstmal an andere Leute. Also oder die laufen dann nicht über Gravis. Und dann bist du halt, ja, dann bist du halt durchaus, da hast du erstmal das Publikum, was diesem Termin nicht so wichtig findet, ja, den Release-Termin. Und das ist dann vielleicht auch ein Publikum, was dann irgendwie nicht den ersten Schritt zu Gravis dann wählt, sondern halt mal vorbeigeht, wenn es sein kann. Und das ist vielleicht auch nicht so wichtig, dann den Kauf dann wirklich zu tätigen. Deswegen, also das ist echt eine schwierige Situation für Dritthändler. Und wir haben das ja schon gesagt. Ich meine, wir waren ja dabei, als der erste Apple Store in München Marienplatz eröffnet wurde. Ja, und der Gravis liegt ja irgendwie da so 2 Steinwürfe entfernt. Und das ist halt echt schwierig.
In der falschen Richtung. So, da läuft man normalerweise eher nicht hin, sondern da dahinter ist dann irgendwie Schluss. Der große Apple Store, der wohl für München geplant war in der Fußgängerzone, wenn die Gerüchte stimmen, dann war das so eine Benko-Immobilie und dann wird das jetzt eine Weile nichts mehr. Mhm. Von dem Gebäude steht nämlich nur noch die Fassade und dahinter ist ein großes Loch im Boden. Und das Geld ist weg und der gute Mann ist weg und ich glaube, die Top-Immobilie für Apple in der Münchner Innenstadt, die fehlt weiterhin, weil der Münchner Store, der ist ja sehr klein und zu klein eigentlich.
Im Tal wird jetzt was frei. Mhm. Also da passen auch so Apple-Produkte ziemlich gut rein. Können wir mal sich überlegen.
Die Apfel-Logos hängen schon drüber. Aber ich weiß nicht, ob ihnen die Lage nicht zu lumpig ist.
Das wollte ich gerade sagen, es ist keine Premium-Lage. Nee. Also es ist nicht Premium genug wahrscheinlich.
Und es sind halt, aber tatsächlich sind das nur 300 Meter. Ja, aber es ist halt die falsche Richtung. Das ist so. Und das Gebäude, was da im Gespräch war, das wäre quasi so in der Fußgängerzone gewesen und du wärst nicht dran vorbeigekommen. Weil jetzt auch Apple Store Rosenstraße ist so eine kleine Nebenstraße, das sind so 20 Meter vom Hauptlaufweg weg. Aber das ist auch vielleicht schon zu weit weg. Aber die alte Akademie, wo das hätte vielleicht rein sollen, da hättest du aktiv dran vorbeilaufen müssen. Ja. Wenn du nicht aufgepasst hättest und vom Marienplatz zum Stachus gelaufen wärst, wärst du im Apple Store gestanden.
Ja.
Also hättest zwangsläufig irgendein Kabel kaufen müssen, irgendeine Hülle.
Definitiv. Auf der anderen Seite sind doch da immer noch irgendwelche Karstadts oder so, die vermutlich bald einfach zusammenklappen, die man dann übernehmen kann.
Ja, es gibt diese ganze, ist aber auch nicht Premium-Lage, dieses ganze Gebäude, was vom Stachus zum Hauptbahnhof durchgeht, das war ein Kaufhaus. Ja. Und das ist aber auch nicht schön, das gibt das alles nicht her, wenn du das mit anderen Flagship-Stores von Apple vergleichst. Ja. Also sie könnten halt weiß nicht, das Rathaus übernehmen möglicherweise. Da ist das ansonsten nichts Sinnvolles drin.
Ja, sehr gute Idee.
Ich meine, du sagst das so scherzhaft, aber dieses, wir übernehmen ein historisches Gebäude und weißt du, und erhalten das und bauen da den Store ein, das ist ja schon eine Strategie von ihnen.
Also in der Münchner Innenstadt gibt es mehrere historische Gebäude, die einfach keinen Zweck erfüllen, die auch recht schön sind, wo große Flächen frei sind. Man müsste nur die Kreuze von den Wänden abnehmen, aber dann ist gut.
Da wäre ja auch auf jeden Fall was in der Fußgängerzone verortet. Da könnte man mal machen. Oder macht irgend so solche furchtbaren Läden wie diesen TK Maxx einfach zu und stanzt da einen Apple Store rein, weil der wäre auch groß genug. Und ich persönlich könnte auf den verzichten, aber mich fragt ja keiner.
Ja, da sind aber tatsächlich ist das nicht so groß. Ich weiß gar nicht, wie die anderen in Deutschland jetzt die Innenstadt-Stores. Ist der in Frankreich? Der in Frankfurt, ist der schön oder ist der einfach so nur so irgendwie?
Der in Frankfurt, den habe ich, glaube ich, noch nie betreten, weil
große Bockenheimer ist das? Ist das
der, nee, ich war in dem großen Bockenheimer Store, war ich noch nicht. Ich habe es immer nur bis zu meinem Taunus-Zentrum geschafft.
Der ist doch offensichtlich schäbig.
Der ist, schäbig. Ich meine, das ist halt so ein olles Einkaufszentrum.
Mall-Store.
Mall, wo du nicht unbedingt reingehen willst. Und da ist halt so einfach schäbig. Ein relativ kleiner Store drin. Also ich betrete aber freiwillig sowieso irgendwie Ladengeschäfte ungern. Also es muss dann schon irgendwelche Gründe geben, warum man da, für mich zumindest, da hin möchte oder hin muss.
Da hat auch so Sessions, da kannst du dann lernen. Mit der GarageBand kannst du dann bedienen und dann, weißt du,
ja, das
musst du einfach mal sagen, ich möchte gern GarageBand lernen heute. Wann ist die nächste Session?
Die armen Mitarbeiter, die das machen müssen. Der sieht jetzt vom Aufbau exakt gleich aus wie der in München.
Mhm.
Und der zweigeschossig und hinten die Glastreppe, aber auch nicht übermäßig groß für das, was da wahrscheinlich los ist.
Ja.
Und das Gebäude sieht auch nicht so super historisch aus. Da gibt es natürlich in Paris und in Barcelona gibt es da sehr nette Stores und ich nehme an, dass sie für München auch sowas suchen. Der in Berlin ist groß, der schöne in Berlin, der in Hamburg ist, sagt einer, ist riesig im Chat.
Hamburg, ja, der ist schön, das stimmt. Also ich finde ihn ganz schön, der ist auch schön gelegen.
Ja, also bisschen schade um Gravis, aber es war, glaube ich, durchaus abzusehen, dass das ein schwieriges Geschäftsmodell ist, wenn halt Apple da auch ein paar Meter weiter in der besseren Lage den besseren Store hinstellt und alles sich halt selber ohne Marge verkaufen kann, so wie ein Apple Music Abo und ein Spotify halt.
Parallel nutzt sich auch. 400 Mitarbeiter sind ja, glaube ich, betroffen und über 30 Stores und 38 Filialen, glaube ich, also deutschlandweit und also das ist sicherlich nicht klein, aber es ist halt, es ist schon interessant, weil Gravis war immer halt so, die haben ja mittlerweile auch andere, also die hatten dann über die Jahre viele andere Produkte auch gelistet, aber die waren immer so Apple-nah, irgendwie natürlich, irgendwie bekannt zumindest. Ich glaube, vom Image her hat man die schon immer mit den Apple-Produkten verbunden und ich glaube auch, dass in den ersten iPhone-Jahren, als es halt echt geboomt hat, glaube ich, die haben auch sehr viel davon profitiert einfach, von dem Hype, der da mit den entsprechenden mobilen Geräten von Apple einherging.
Die Marge war halt wahrscheinlich nie so besonders und sie können halt schon Marge irgendwie gut machen durch Hüllen und irgendwie Zubehör, was sie halt sonst noch da reinhauen. Aber es ist halt nicht wie ein Mediamarkt, der halt auch noch mit Fernseher und Waschmaschinen da durchschieben kann.
Klar. Ja, natürlich, ja.
Mhm.
Aber es war sicherlich schlechter vorher, als Apple noch irgendwie so ein paar MacBooks nur verkauft hat und nicht bekannt war. Und also deswegen, die haben schon diese Boomzeit mitgenommen und ich meine, konnten halt gleichzeitig existieren zu den Apple Stores für viele Jahre, muss man ja sagen. Also wenn ich wetten hätte müssen, hätte ich früher auf so den Rückzug getippt, weil mir hat sich das nicht erschlossen, wie man halt mit der, ich weiß nicht, wie viele Apple Stores mittlerweile in Deutschland von Apple betrieben werden. Ich glaube schon 15, 16, irgendwie sowas. Also das ist natürlich schon ein enormer Druck und die ganze Verlagerung für Online-Bestellungen und so weiter, das ist, das ist echt schwierig, da zu konkurrieren. Also kannst du ja nicht irgendwie, kannst du die Webseite noch so viel pushen, aber also Ladengeschäft, das ist halt echt ein super schwieriges Business.
Ja, so 15, 16 Stück in Deutschland haben wir.
Ja.
Na gut, und ein Salut an Herrn Tatütata, der da immer im Service gearbeitet hatte und einen Termin hatte, weil die hatten da so ein, so ein Aufrufsystem irgendwie, wo der nächste Kunde dran war, und haben wir Tatütata reingeschrieben und dann hat irgendjemand den Herrn Tatütata aufgerufen und das war es dann jetzt aber auch damit. Das war so aus der Zeit, wo die Kunden noch nicht alle ein mobiles Gerät hatten, wo sie ihren Termin dabei haben konnten und keine SMS bekommen konnten, dass ihr Termin jetzt fertig ist oder so.
Ja.
Naja, Basti, was ist denn dein Smartphone der Woche? Was ist denn der aktuelle Zustand gewesen bis letzte Woche?
Also das Smartphone der Woche ist heute ein anderes als vorgestern. Was damit zusammenhängt, dass dieses Pixel 8 plötzlich angefangen hat, einen pinken Streifen auf dem Display anzuzeigen. Ah, und wir haben das alle schon mal gesehen. Mhm. Meistens bei den Leuten, die in der S-Bahn sitzen und so ein Samsung Galaxy A3 haben, das einfach komplett nicht bedienbar ist, dass sie keine blutigen Finger haben, ist verwunderlich, weil alles gesplittert ist und dann hast du halt einen pinken Streifen auf dem Display. Ist das Pink meine Lieblingsfarbe, fairerweise. Allerdings muss man aber auch sagen, nicht so.
Das ist aber sehr beliebt, dieser Fehler, dass super da so eine beliebt. Pixelzeile einen Geist aufgibt.
Genau. Und ich kann auch zum Beispiel das Telefon in die Hand nehmen, ich lege das leider unten, und zusammenquetschen. So, das Pixel 3 oder so hatte ja mal dieses Quetsch-Feature. Hat es jetzt auch wieder? Man kann es quetschen und verschwindet der Strich. Oder wenn er weg ist und man quetscht, dann kommt er. Also je nachdem, wie man es macht, ist gut. Also ich meine, es funktioniert noch alles. Ne? Der Digitizer funktioniert noch alles theoretisch gut, aber...
Hast du es weggeschmissen oder so?
Inwiefern weggeschmissen?
Hast du es runtergeworfen, aus Versehen?
Ich weiß, wie clumsy ich bin. Sicherlich ist mir das 7-mal runtergefallen. Vermutlich. Ich weiß es aber nicht genau. Also die Möglichkeit besteht schon einfach. Und also vermutlich ist es irgendein Bruch an irgendeiner Stelle im Display oder irgendwas. Momentan habe ich hier dieses wunderschöne, beste Smartphone der Welt, nämlich dieses sehr kleine iPhone 13 Mini.
Natürlich am Strom hängt.
Fairerweise, weil das es hat den ganzen Tag durchgehalten, war sensationell. Ich war vorhin bei 50% und habe mir gedacht, Mensch, guck mal, ich habe hier so einen fantastischen USB-C auf Lightning-Adapter, die kannst du sogar laden. Und habe ich das deswegen gemacht. Und heißt aber, ich stehe jetzt gerade da mit einem Telefon, was eigentlich reparaturbedürftig ist, was aber nicht so einfach ist. Sagen wir es mal vorsichtig.
Oder du kannst sagen, du bist jetzt auf iOS wieder gewechselt.
Ja. Könnte man auch sagen. Und wütend. Aber es ist eine andere okay. Dose mit Würmern drin.
Ja.
Das Schwierige an meiner Situation ist jetzt gerade, dass das ist ein Pressegerät, das ich von der PR-Agentur bekommen habe. Und diese Pressegeräte existieren halt im System nicht, weil die sind nicht durch den normalen Retail-Channel gegangen.
Ja, das ist gut.
Das ist halt so.
Zumindest
ist es
bei
halt.
Google.
Zumindest bei Google, ja.
Da
muss ich mich wahrscheinlich jetzt woanders hinwenden. Was aber sehr witzig war, ist so die Support Experience, die ich dann durchgemacht habe. Dass dieses Gerät ein Pressegerät ist, da waren wir am Anfang noch gar nicht. Sondern ich habe halt mit jemandem telefoniert von Google und habe gesagt, hier, ich habe folgendes Problem. Aha, was haben Sie denn schon gemacht? Ich so, ja, ich habe das Gerät mal neu gestartet und habe gesehen, dass während dem Bootvorgang, schon während noch am Anfang des Google-Logo kommt, dieser Strich immer noch da ist. Okay. Haben Sie es mal im abgesicherten Modus gestartet? Ich so, nee, habe ich nicht. Aber wissen Sie was? Das beim Bootvorgang wird das angezeigt. Ich wage zu bezweifeln, dass es irgendein Treiber ist. Und wenn ich das Gerät zusammenquetsche, verschwindet der Streifen. Ich so, ist kein Software-Feature unter uns. Haben Sie es mal neu installiert? Ich so, nee, habe ich nicht. Wird das nochmal erklärt? Ja, das müssen Sie schon mal machen, das neu installiert. Okay, kann ich machen. Alles gut. Ja, weil haben Sie mal danach gesucht nach dem Problem? Ich so, ja, es scheint ein Display-Defekt zu sein.
Das ist einfach sehr gut.
Ich hätte einfach am Telefon vielleicht, ich hätte mich das nicht getraut, aber du hättest dich das bestimmt getraut, so nach dem Motto irgendwie so, haben Sie mal neu installiert, so 2 Sekunden warten. Ich habe jetzt gerade neu installiert. Ja. Ist immer noch da.
So, nachdem ich hier vorher gesagt habe, ich bin gerade an diesem Gerät. Ich telefoniere von diesem Gerät aus. Ja, das hätte ich eigentlich machen sollen.
Das wäre gut gewesen. Haben Sie mal gesucht? Ja, ich habe jetzt gerade gesucht.
Ja.
Nichts gefunden. Ja,
steht auf Google steht nichts. Soll ich eine andere Suchmaschine versuchen?
Das Lustige ist, sie hat dann auch gesucht und dann gefunden, im Pixelforum das gefunden, dass das andere auch haben.
Okay. Und?
War die neu da? Oder?
Weiß es nicht. Ich habe jetzt nicht direkt nach dem Arbeitsvertrag gefragt. also keine Ahnung. Ich meine, die Männer gehen natürlich auch einen Fragenkatalog, ne? Die kriegen so einen, ja, haben so einen Leitfaden, wo sie sich durchhangeln müssen. Und die müssen ja auch jeden Shit supporten. Ne? Wenn du überlegst, du musst jedes Produkt, das Google jemals gemacht hat, supporten. Welcome to hell. Mhm. Also das, ja. Und bei den meisten wissen sie, haben das wahrscheinlich niemals gesehen. Und dann, also das Konzept Pressegerät, das war noch im Moment sehr, sehr kompliziert, das klar zu machen. Jetzt sind sie dann Influencer.
Mhm. Sagst du ja.
So, ja,
sort of.
Selbstverständlich.
Was hat denn das für den Support für den Unterschied gemacht? Das hat auch eine Seriennummer.
Naja, weil sie überhaupt nicht, ja, die E-Mail-Nummer konnte sie nicht finden.
Ne? Kein Support.
Aber, und sie konnte aber halt, also das Konzept Presse, wahrscheinlich bin ich halt der Erste, der sich nicht einfach an die Presseagentur gewandt hat. Das Nachteil war halt, ja, die Presseagentur ist am Samstag nicht da. Und und deswegen habe ich halt mal den Support angerufen. Und ich dachte, naja, vielleicht tauschen die das auch aus oder weiß nicht, was die machen. Mhm. Wie gesagt, ist auch Jammern auf hohem Niveau, weil es geht. Ich kenne viele Leute, die damit dauernd leben. Mal gucken, ob ich mich damit anfreunden kann oder nicht. Was ich schlimmer finde, iOS oder einen gelben, einen pinken Strich auf meinem Display, der manchmal weggeht und manchmal nicht. Man arrangiert sich ja mit Dingen.
Das Problem mit dem iPhone Mini ist ja, dass der Akku nicht so besonders lange durchhält.
Der vom 13er ist okay.
Habe ich gehört, aber so grundsätzlich ist es schon weniger, du kriegst wahrscheinlich keine 11 Stunden Screen-On aus dem Ding raus.
Das weiß ich nicht. Also mein Vorteil ist ja, dass ich ja wirklich alles getan habe, um Screen-Off zu haben.
Deswegen,
also,
darauf wollte ich raus. Du hast ja dein Pixel hast du ja so kaputt gemacht mit so einem Launcher, den du einfach nicht anschauen möchtest, weil alles korrekt schwarz-weiß ist.
Und dann mit diesem Streifen, der jetzt durchgeht, damit du bloß keine Apps anschaust.
Welchen Launcher hast du jetzt installiert?
Naja, also mein Vorteil ist ja so ein bisschen, dass ich vor zwei Wochen oder so entschieden habe, dass ich auf dem Android die Launcher-Party abändern möchte, weil eine Sache, die mir schon gefehlt hat, waren Widgets auf dem Homescreen zu haben, um so ein paar Sachen sehen zu können. Zum Beispiel so, was sind meine nächsten Termine? Irgendwie Kurzzugriff zu Notion zum Beispiel oder sowas, wollte ich halt auf dem Homescreen doch haben. Aber das erlaubt natürlich der Minimalist Phone Launcher nicht.
Klar.
Also klar, wäre auch Quatsch. Und dann habe ich halt angefangen, den Nova Launcher auf dem Pixel so hin zu konfigurieren, dass er halt auch so unusable wie möglich ist, aber mir halt gleichzeitig Widgets anzeigen kann. Also so Icons, die halt wo zum Beispiel nur ersten zwei Anfangsbuchstaben der App darauf zu sehen sind. Einfach, dass sie sehr, das ist halt keine Notification Badges, dauerhaft Screen auf schwarz-weiß geschalten zum Beispiel. Also ja. Das Schöne ist, kann ich beim Android einfach ohne die Quick-Settings runterziehen und ausschalten, wenn ich das gerade nicht möchte. Ich Fitnessstudio eingecheckt und ihr dann gezeigt, ja, das muss grün werden. Ist grün, Moment. Und dann war es grün, weil, ja. Und das heißt, ich konnte mir zum gewissen Teil das, was ich auf Android gebaut habe, mit Hausmitteln natürlich nachbauen. App-Icons ersetzen, komplette Scheiße auf iOS. Wer hat sich denn den Mist aus? Also klar, ist besser als geht gar nicht, aber dass ich mir neue Shortcuts bauen muss, denen dann Icons geben kann, um die dann auf den Homescreen zu legen, damit ich jedes Mal, wenn ich eine App starte, erstmal eine Notification bekomme, dass diese App jetzt gestartet ist. Ja, es geht irgendwie. Ich sehe ein, dass das natürlich nicht intended behavior ist, dass Apple da mit erschaffen hat, aber dass Leute irgendwann mal gesagt haben, hey geil, man kann sich jetzt Custom Icon Packs bauen. Nein, das ist wirklich.
Das war halt für so ein paar Momente, so ein paar Monate war das der Hit, ne?
Ja, ja,
und
völlig.
Das Ding ist, ich untertreibe jetzt. Das war nicht nur so ein paar Momente. Das ist auf der Plattform, die das ja vorher gar nicht erlaubt hat, war das halt ein Hit, als das kam. Und, ja. Und für Monate und ganze Communities entstanden. Es ist halt immer noch sehr so mit beide Hände auf den Rücken gebunden.
Ja, also, ja, total.
Sehr durchaus schwierig.
Meinst du, Apple lässt sich da mal überzeugen, dass das so populär ist, dass sie es tatsächlich auch offiziell erlauben? So?
Nein.
Weil ich.
Ja, ich glaube nicht, dass das auf der Prioritätenliste, und darum geht es ja letztendlich, irgendwie hoch irgendwie rangiert. Also. Haben da jetzt gerade andere Web-Distribution-Topics irgendwie auf der Agenda. Die App-Icons, die Alternativen, die kamen ja dann. Und das ist ja so, wenn du, also es ist halt zumindest eine Customizing-Option, dass du sagen kannst, irgendwie App-Anbieter kann hunderte von App-Icons einfach, hunderte ja, darf er wahrscheinlich nicht anbieten, aber halt so eine
der Anbieter
paar
kann
Dutzend.
Das. Aber der Anbieter der User kann es halt nicht machen.
Ja, und ja, und das scheint nicht hoch auf der Prioritätenliste zu stehen, meines Erachtens.
Du bekommst ja auch dieses, dieses Pop-up von Shortcuts, das dann aufgeht mit einem Telefon mit Dynamic Island. Ist es ein bisschen dezenter, aber trotzdem ist es halt vielleicht blöd. Hast du geschaut, ob dieser Workaround mit über Screentime noch funktioniert?
Ich habe den Workaround noch nicht gefunden.
Du gehst in Screentime und sagst, Shortcuts darf nie Notifications zeigen. Weil Shortcuts selbst hat keine Option mehr für keine Notifications anzeigen. Das ist mit iOS 17 verschwunden. Ah. Aber in Screentime gibt es noch.
Vielleicht, ja, aber der,
wenn, also du andere, wenn du andere Notifications von Shortcuts haben wolltest, dann sind die dann auch weg.
Ja, das ist ja der Vorteil. Ich möchte so wenig Notifications generell wie möglich haben. Das scheint mir eine ziemlich gute Idee zu sein.
Ja, nee, aber das überlebt keinen Reboot und solche Späße. Das ist wirklich ein Bug. Also ich glaube, es ist wirklich ein Bug, weil du kannst es da irgendwie löschen, aber dann kommt es halt wieder. Und das ernsthaft einfach nicht so, wie sagte Basti, das, der Intent ist nicht da. Also von Apple das zu ändern. Also das ganze Theming-Geschichte, das umgehen sie da so ein bisschen. Obwohl es halt Mittel und Wege gibt und ich meine, die werden halt ausgenutzt. Also da gibt es halt Apps, die können schon irgendwie, weißt du, machen dir leere Plätze, weil du kannst ja auch nicht frei die Icons wählen. Ich meine, ich weiß nicht, wie sehr dich das stört, aber als Android-Nutzer ist glaube ich, also jeden Android-Nutzer, den ich so gelesen habe, den stört das zum Beispiel, dass du halt nicht irgendwo freies Feld haben kannst zwischen Icons, sondern immer irgendwie gebunden bist an das Grid. Und
Also kommst du denn jetzt sonst mit diesem iPhone wieder klar? Also ich fand zum Beispiel sehr gut, dass ich dich eben mit Find My in deinem Wirtshaus auffinden konnte.
Ja, sehr gut. Hervorragend. Und Leo findet es auch besonders gut, weil ich schon wieder die ganze Zeit wieder irgendwelche Replies auf irgendwelche Workouts bekomme. Ich glaube, mein großer Vorteil ist jetzt gerade, dass ich vor zwei Wochen angefangen habe, den Launcher zu ändern und wieder einen Launcher habe, der im Grunde wir haben ein Grid an Icons und da kannst du auch noch Widgets drauf positionieren, dass ich dasselbe Ding hat. Klar hat der mir deutlich mehr Möglichkeiten gegeben, als das Springboard von iOS das tut. Aber ich komme jetzt gerade so, zumindest mit dem Aspekt meines Telefons und besonders unter dem Aspekt, dass ich es sehr wenig benutze und möchte, komme ich gerade sehr, sehr gut. Es fehlen einem immer mal wieder so ein paar Sachen, die das Android-Gerät halt anders oder vielleicht besser kann. Dafür funktionieren halt andere Dinge wieder besser. Ne? Wenn ich mit meinem Fahrrad losfahre, klingelt mein AirTag nicht mehr. Win.
Und die ganzen Accessibility-Einstellungen mit Schwarz-Weiß-Bildschirmen und Farben umgedreht und so, die kannst du ja auch alle.
Die kann ich halt benutzen. Also kommst du nicht so schön schnell ran. Die 15 Pro-Leute einfach kurz weghören, aber dieses, es gibt kein Hardware-Key für die Kamera, ist einfach kompletter Mist. Dass ihnen das so spät eingefallen ist und dass ich weiterhin keine Möglichkeit habe, hier irgendwas einzustellen, um das zu machen, finde ich ganz furchtbar. Und wer jetzt sagt, Doppeltap auf dem hinten drauf, ist doch voll gut.
Er ist ein Hack halt.
Nee, wie oft ich aus Versehen weiterhin die Kamera aufmache, das geht einfach auf keine Kuhhaut. Aber grundsätzlich könnte man das schon benutzen, wenn man das denn möchte. Also ich bin mir noch nicht sicher, wie das jetzt hier weiterläuft.
Der Action-Button ist eine sehr gute Idee, hast du schon recht. Also das muss man einfach echt sagen. Also ich meine, das ist bei mir halt der Kamera-Button. Also es mag auch andere Prioritäten geben, aber als Kamera-Button ist einfach sehr fantastisch, muss ich sagen.
Taschenlampe. Die Antwort heißt Taschenlampe. Es ist so gut.
Heißt iPhone 16 mit richtigem Kamera-Button.
Ja. Ah, der richtige Kamera-Button.
Der richtige.
Was machst du jetzt, Basti? Weil es ist ja fast Herbst und neue Telefonsaison.
Ja.
Was machst du jetzt?
Ich warte einfach auf ein neues Telefon. Wahrscheinlich. Keine Ahnung, ich schreibe morgen mal der Presseagentur, was deren Vorschlag ist. Ob man da irgendwas. Vielleicht haben die einen Garantieweg. Wenn nicht, dann nicht. Also, das Schöne ist.
Du kaufst es jetzt ja auch nicht mehr.
Nee, das macht ja jetzt überhaupt keinen Sinn, sich jetzt ein Pixel 8 zu kaufen. Mhm. Das wäre wirklich. Da gehört mir dann schon. Da gehört der Watchenbaum umgefallen. Und das macht hinten und vorne natürlich keinen Sinn. Und das Schöne an der Sache ist, Google schiebt ja gerade wieder Feature Drops nach für das Pixel Und die gehen auch alle mit einem pinken Streifen. Das ist ziemlich gut. Also ich benutze gerade weiterhin so dieses Circle to Search. Mhm. Und vorgestern kam nochmal ein neues Update mit einem neuen Feature, das ich noch nicht ausprobiert habe. Das aber halt genauso gut mit dem Telefon geht. Und ja.
Also ich reize jetzt auch nicht das Nothing Phone, das neue, was da jetzt gerade kam. Weil der Preis sieht sehr attraktiv aus, ehrlich gesagt. Also.
Doch schon. Mhm. Ich habe so ein bisschen Angst, was deren Software angeht, weil sie machen ja schon Sachen anders. Ich bin noch nicht überzeugt, ob die Sachen so machen, wie ich sie für gut und richtig halte. Also die Hardware finde ich insgesamt, also spricht mich jetzt optisch an, so ein bisschen zumindest. Sie ist halt so ein bisschen wild, aber wäre auch nicht ganz unspannend. Also,
ich habe dieses Design schon mal irgendwo gesehen.
das Hardware-Design sehr bekannt. Ja.
Weiß auch nicht, woher.
Ja,
ja, von daher, ja.
Okay. Jetzt war ja bei dem Pixel Phone, eines von den Features war ja diese Demo, die sie da gemacht haben, so du kannst aus einem Foto, also das Telefon macht mehrere Fotos, dann kannst du hinterher die Köpfe austauschen. Ja. So, da wer halt gerade die Augen zu hatte, da kannst du deinen Kopf ersetzen. Das war eine schöne Demo. Und die war aber, das Feature war dann selber nicht so super rund. Ja, also es hat da teilweise die Köpfe so an einer fast richtigen Stelle wieder aufgesetzt und das hat... Es gab auch Werbespots, so dass du irgendwie einen Hund dann irgendwie verschieben kannst oder solche Sachen. Das war alles ganz lustig, aber wahrscheinlich nicht so super. Wir hatten beim iPhone auch schon mal lange diese Diskussion, dass das iPhone vielleicht auch aus verschiedenen Belichtungen so ein bisschen was zusammensetzt. Und da gab es die Diskussion über das Blatt. Ja, wenn ihr euch erinnert, so was ist ein Foto? Und da war so ein Blatt in einem Foto plötzlich erschienen und hat sich rausgestellt, es war einfach nur ein Ast mit einem Blatt, weil sonst war das iPhone hat gar nichts gemacht, sondern nur ein Foto von so einem Ast und so. Und ich habe mir eigentlich gedacht, wenn wir jetzt in diesem Jahr so einen großen Skandal sehen mit irgendwelchen Fotos und irgendwelchen News-Ereignissen, dann ist es doch sicherlich so AI-generiertes Bildzeug. Ne? Also zum Beispiel Trump benutzt jetzt im Wahlkampf völlig ironiefrei irgendwelche AI-generierten Fotos von sich mit irgendwelchen Leuten, wo er sich niemals tatsächlich ablichten lassen würde.
Fantastisch einfach.
Und in dem Umfeld ist es aber auch so alles egal. Weil
alles egal.
Es gibt eh keine Wahrheit mehr. Aber tatsächlich der große Skandal des Jahres ist jetzt halt tatsächlich so ein schöner, klassischer Photoshop-Fail, der hier, also wir sind jetzt nicht so direkt so Yellow Press.
Naja.
Aber man kann es ja mal versuchen. Auf jeden Fall, also hier die Prinzessin von Dingens hier, von England, ich weiß nicht, wie das funktioniert, hat dieses, die wird vermisst. Ja, also die ist, ich habe das nachgelesen, ich hatte das verpasst, dass sie vermisst wurde.
Ja.
Aber die Geschichte.
keiner von uns, glaube ich, aktiv bemerkt, dass da irgendeine Kiste vorher war.
Also die Geschichte ist so, dass die Frau vom Sohn von der Prinzessin Diana und die Schwiegertochter vom König, irgendeine Prinzessin.
Ja.
Die Witze auf Twitter und Threads sind halt auch sehr, sehr gut, weil was machst du, wenn die Prinzessin fehlt? Du holst Mario, offensichtlich.
da bin ich überhaupt nicht drauf gekommen.
Oder so ein Fahndungsfoto mit Bowser drauf. Ja, natürlich, komm mal. Das ist, vielleicht ist es auch voll tragisch und das ist überhaupt nicht witzig, aber die Witze sind trotzdem sehr, sie fehlt auf jeden Fall. Sie ist verschwunden irgendwann rund um Weihnachten und sie war so lange jetzt weg und dann gesagt, naja, war im Krankenhaus und vielleicht ist sie krank, vielleicht ist sie tot, vielleicht ist sie abgehauen, vielleicht ist sie, man weiß es nicht, ist auch halt jetzt so eine Geschichte. Auf jeden Fall haben sie sich gedacht, wir posten jetzt einfach mal so ein Foto auf Twitter und damit ist bewiesen, dass es ihr gut geht, ja, und dass sie voll fröhlich ist und dass die Familie auch Dingens ist und haben auch dieses Foto an die Presseagenturen gepostet offensichtlich und die haben das auch weiter verbreitet und dann hat man mal ein bisschen genauer hingeschaut und dann auf diesem Foto ist halt alles schief und falsch, da stimmt nichts, ja, also wenn du da ein bisschen reinzoomst, siehst du halt, dass da jemand mit dem Clone Brush einfach so krass ausgerutscht ist und da halt so zwei, drei verschiedene Belichtungen zusammengenommen hat oder auch Köpfe ganz ausgetauscht hat, wer weiß es schon. Auf jeden Fall stimmt da nichts. Ja, also das so die typische Photoshop-Artefakte, dass du halt siehst, Sachen passen nicht zusammen, Linien passen nicht zusammen, die ganzen Details hier unten an den Fliesen, da, die Fliesen passen nicht aufeinander, ihr Reißverschluss passt nicht, die Finger, dann AI-Bilder, schaust dir mal auf die Finger, dann schaust du dir die Finger an von dem Jungen hier und der hat halt die Finger auch so verknotet. Vielleicht hat er das halt einfach aber auch gemacht, man weiß es nicht.
Ja. Sowas habe ich als Kind auch dauernd
gemacht. Ja, ja, ja.
Und dann kommt natürlich die zweite Stufe von so Royals, ist dann in England offensichtlich, da beschäftigen sich Blogs damit, was die den ganzen Tag anhaben. Mhm. Und haben die Blogs einen Tag rausgefunden, wo die vier Kandidaten hier die gleichen Klamotten anhatten.
Ja.
Also die haben genau dieses Outfit,
ja.
Ich glaube mit Ausnahme von dem Pulli oder sowas, hatten die im November schon mal alle gleichzeitig am gleichen Tag an.
Und das ist für Royals sehr verdächtig. Also wenn man sonst sagen würde, so ja, whatever. Also ist sehr.
Die Klamotten einfach verbrannt statt gewaschen.
Hochgradig verdächtig.
Naja, und dann haben die Presseagenturen haben dann eine Kill-Notice rausgeschickt für dieses Bild, was sie sagen, machen sie extrem selten, weil normalerweise verbreiten sie eh nur Bilder weiter, die von vertrauenswürdigen Quellen sind. Und normalerweise die einzigen Kill-Notices, die sie rausschicken müssen, sind so von Quelle Nordkorea. Wenn die wieder eine ganz tolle Rakete hochgeschickt haben, dann schicken die das Bild raus, dann wird es kontrolliert, dann sagen sie, nee, das war gefotoshoppt. Mhm. Und das haben jetzt auch ein paar von den Presseagenturen haben jetzt den Palast als vertrauenswürdige Quelle für Nachrichten rausgenommen. Weshalb auch immer die da drin waren in der Liste für vertrauenswürdige Nachrichten.
Exakt.
Und da haben sie nochmal in das Original-File reingeschaut und da zeigt sich, dass dieses File durch eine alte Version von Mac Photoshop durchgelaufen ist, zweimal gespeichert wurde, weil der Photoshop, der schreibt da offensichtlich auch rein, wann das Foto gespeichert wurde und wann es bearbeitet wurde. Es kommt von einer Canon-Kamera mit einem 50 mm drauf und dann hat sie zwei Tage später oder so, gibt es diesen Tweet hier, vom Account, der das auch ursprünglich getwittert hat. Und da steht drin, so wie viele andere Amateurfotografen auch, experimentiere ich ab und zu mit Bildbearbeitung. Entschuldigung und für die Verwirrung. Und ich hoffe, alle haben einen schönen Muttertag. Viele Grüße C, wie Catherine, wie Kate. Aber jetzt heißt es ja, das ist ja, macht es ja noch viel verdächtiger, wenn sie verschwunden ist und der Twitter-Account twittert jetzt ohne ein Foto, ohne ein Video raus, dass das von ihr kommen würde und dass sie selbst sitzt sie dann zu Hause mit ihrem Mac und schiebt da den Clone Brush durch die Gegend,
vielleicht,
oder?
Vielleicht.
Wie ist das?
Also dieser Satz ist hervorragend. Ja.
Erklärt alles auf.
Wie viele Amateurfotografen auch.
Und jemand hat doch noch auch dieses Gesicht von ihr aus einem Fotoshooting von vor ein paar Jahren drüber gelegt und irgendwie angenommen, so ist das total unwahrscheinlich, dass das Fotoshooting-Gesicht genau gleich aussieht. Aber es sieht genau gleich aus, so gleiche Entfernung, gleiche Brennweite. Sehr unrealistisch, dass das passiert.
Das ist das Ding mit diesem Foto von diesem Fotocover von der Vogue. Da guckt sie ganz genau gleich, das stimmt. Aber das Fotocover von der Vogue ist erstens komplett anders beleuchtet, völlig andere Richtung, hartes Licht auf dem Vogue-Cover und hier auf dem Foto halt nicht. Also das ist aus der gleichen Richtung mit einem ähnlichen Objektiv, aus einer ähnlichen Entfernung aufgenommen, aber es ist absolut nicht dieses Bild von der Vogue, weil so viel kannst du als Amateur-Photoshopper nicht machen, um die Beleuchtung von dem Gesicht komplett zu ändern. Das geht halt nicht.
Ja, Timo ist tief eingestiegen, sehr gut, sehr gut.
So viele sehr lustige Witze auf Twitter, also was halt auf TikTok und Twitter ist wirklich sehr, sehr lustig, was das angeht. Vielleicht ist es auch überhaupt nicht lustig, aber es ist halt sehr interessant, dass, wie beweist du denn im Jahr 2024, dass du zum Beispiel noch lebst oder noch da bist?
Mhm.
Ja? Also ein Tweet reicht nicht aus, weil das kann jeder schreiben, der Zugriff auf den Account hat.
Ja.
Ein Foto reicht offensichtlich auch nicht aus, vor allem wenn es so schlecht geshoppt ist. Ja.
Ja.
Ein Video reicht ja fast auch nicht mehr aus, weil das könnte ja auch ein Deepfake irgendwie sein. Also was machst du denn?
Wir sind auf jeden Fall nah dran. Ich meine, das macht ja diese Geschichte natürlich auch so interessant und weitreichend, dass es halt, die hat halt so viele Elemente, die hat so diese übliche Mystery-Note und dann natürlich, dass alle suchen halt irgendwie die Fehler in dem Bild und dann hat es natürlich eine globale Bedeutung, weil halt einfach diese Kommunikation vom englischen Königshaus irgendwie immer noch so ein Ding ist und das englische Königshaus irgendwie noch so eine Sache ist, was einfach, wo Leute irgendwie dran interessiert sind und dann haben sich da so viele Sachen auf einem zusammengetan, plus halt diese Kill-Notices von den Agenturen, die ungewöhnlich ist, Und es ist halt einfach faszinierend, dass dieses Foto, so wie das dort ist, halt auf dem offiziellen Account, ich weiß nicht, ob es immer noch da ist, ich glaube schon, auf dem offiziellen Instagram-Account, bei Twitter ist es, glaube ich, noch live in ihrem Account.
Ich habe es gerade versucht zu klicken, ja. Aber Twitter ist ohne Login so kaputt, dass ich nicht hinkomme.
Ja, gut. Und ist ja, wir haben ja, ich meine, diese, was ist ein Foto, Frage, die kommt natürlich jetzt an allen möglichen Stellen und Ecken und Enden auf. Und wir sehen halt natürlich, dass wir auch unabhängig du brauchst praktisch gar keine KI, um halt irgendwie in diese Problematik reinzugraten, dass du an einem gewissen Punkt Vertrauen in Bilder vielleicht verlierst. Und ich meine, Photoshop ist ja nun jetzt nicht der neueste Trend in der Bildbearbeitung, so dass wir das jetzt irgendwie noch nie vorher gesehen hätten. Aber diese Kombination von den vielen Sachen machte das, glaube ich, besonders interessant jetzt als Thema, was ja wirklich unglaublich weitreichend in allen möglichen Ecken und Enden. Also es war fast unmöglich, dem nicht zu begegnen. Dieser Geschichte.
Vielleicht schau dir nochmal das Vogue-Cover im Vergleich an, weil mich das auch echt genervt hat. Das kriegst du so nicht hingeshoppt. Diese harten Schatten aus dem Gesicht kriegst du doch so nicht weg. Also das wird schon.
Also ich würde das auch für Quatsch.
Oder sagen
abtun.
Wir mal so, der ich das meine, geshoppt ist, hat nicht den Rest geshoppt. Also.
Und ich meine, es ist halt einfach mal dieselbe Person. Ja. Also, ja. Und die ist ja auch eine Person, die praktisch darauf trainiert ist, vor der Kamera in einer gewissen Form auszusehen und damit auch relativ ähnlich unter Umständen aussieht. Also das würde ich jetzt, diese Art von, dass du da irgendwie einfach ein Bild von irgendwie, wie alt war das Vogue-Cover, irgendwie 8 Jahre altes Cover genommen haben, das wäre schon ein bisschen arg wild gewesen.
Also ich habe das Foto in der Twitter-Timeline gesehen, bevor da die Aufregung war. Ich weiß nicht genau, wieso es mir gezeigt hat, aber vielleicht, weil es so beliebt war, weil das sie so vermisst war.
Vielleicht.
Und ich habe mir nur gedacht, das ist doch ein altes Foto. Weil sie halt tatsächlich ein bisschen jünger aussieht, als sie tatsächlich jetzt aussieht.
Ja.
Und also wenn das halt ein altes Foto ist, wo sie einen 8 Jahre alten Kopf oder mehr oder weniger draufgeschraubt haben auf ihr, und die Kinder sind ja offensichtlich jetzt klein und die waren ja damals noch nicht geboren oder so. Also das passt alles nicht. Aber sie hätten ja auch nur einfach nichts sagen können. Weil sie hätten sie sich noch einen halben Monat irgendwie bis Ostern Zeit aufgespart oder so. Wenn jetzt an diesem Ding irgendwie Monarchie zerbricht, was ja irgendwie zur Debatte steht. Ja? Weil die gehört ja eh abgeschafft.
Ja.
Es wär schon auch ein Medienhighlight, so an einem schlechten Photoshop-Job einfach alles ruiniert, ihre ganzen.
Ich wollte gerade ehrlich gesagt das Argument ins Spiel bringen, dass die Stakes ja irgendwie sehr low sind.
Und die Stakes sind super high.
Scheinbar. Vielleicht muss ich da mehr über die ganze die Konsequenzen nachdenken. Aber ich finde es eigentlich ist es vielleicht auch ganz gut, dass Leute mal so ein bisschen über diese Photoshop-Geschichten Bescheid wissen, lernen darüber. Weil letztendlich, wenn du es halt vernünftig machst, dann fällt es halt oft nicht auf. Und das ist eigentlich die gefährlichere Part. So. Und so die Bilder in Zweifel zu ziehen, ist ja durchaus eine gute Tugend eigentlich, die man jetzt für die Zukunft, ab jetzt für die Zukunft, wenn man sie eh schon getan hat, sich vielleicht aneignen sollte, solche Sachen dann mit so ein bisschen Skepsis aufzugreifen. Und
ich habe euch mal was im Stack geteilt und ich sag's mal so, keine Skepsis angebracht.
Also ich würde Basti hat sich auf das Vogue-Cover drauf gefacet.
Ich weiß schon, was da kam. Bevor ich es geklickt habe, wusste ich, was da
kam. Das ist einfach, also man muss auch sagen, dass Basti wieder mit langen Haaren und Cowboy-Hut einfach sehr gut aussieht.
Ich kann es halt tragen.
100 Jahre Vogue.
Es ist einfach.
Möchtest du die Prinzessin werden?
Naja, wenn mich dann Mario rettet, man weiß es ja nicht. Ach ja, der völlige Hit.
Das ist halt das nächste Ding, was dann kommt, dass die ein oder anderen Kamerahersteller mit so signierten Fotos dann daherkommen werden, dass die Kamera also signiert, an diesen Pixeln hat sich nichts verändert. Ja, und dann ist aber das nächste Problem, dass irgendjemand die Firmware von den Dingern aufmachen wird und dann falsch signierte Fotos vermeintlich von einer signierten Leica rauslassen wird und dann zeigen wird, hey, sieh mal, der Prinzessin geht's voll gut. Aber das Foto ist halt immer noch kaputt gefotoshoppt oder gefacewappt oder irgendwas. Und dann ist halt der Beweis ist halt auch nichts wert. So.
Ja, obwohl ich glaube, es ist halt viel effektiver, wenn du dir die ganze Arbeit nicht machst und einfach auf der Trump-Linie zu bleiben, irgendeinen völlig hanebüchenden Quatsch verbreitest, der einfach von Leuten so aufgenommen wird, nicht drüber nachgedacht wird, aber irgendwo hängen bleibt und dann geht's weiter so. Das ist viel einfacher und effektiver, glaube ich, als sich die Arbeit zu machen, irgendwelche Kamera-DMs zu knacken. Sondern darin liegt, glaube ich, echt die Gefahr, dass du diesen mit diesem Überfluss an falschen Informationen halt viel eher mehr Menschen desinformierst oder halt irgendwo die Informationslage unsicherer gestaltest, als wenn du ein Foto halt perfekt irgendwie hintrickst, dass irgendwelche Nerds wie wir jetzt über die Kamera-DRM sprechen, sondern es ist einfach viel effektiver, das Web mit so Basti-Vogue-Fotos zu fluten. Ja. Oder, 100 Jahre DRM, das war das der Basti definitiv damals auf dem Cover. Ja. So, weißt du, das ist viel, viel effektiver.
Sehr gut.
Und wie lange hat das gedauert? 3 Minuten, dass wir hier über die Sache sprechen irgendwie. Also das ist halt und du einfach das Netz mit halt diesem Dreck fluten und anstatt irgendwie die Bilder da einzeln aufzuknacken.
Wie kann, also nehmen wir mal an, das war jetzt nicht sie selber, sondern irgendein Mitarbeiter. Ich meine, man könnte natürlich auch sagen, dem Mitarbeiter stinkt es, weil der weiß, was tatsächlich mit ihr passiert ist, dass sie irgendwie im Verlies liegt oder was man halt so in dem Palast macht, ja. Und deswegen hat der das Foto so schlecht geshoppt, dass es auffallen musste, dass die Fliesen hier nicht zusammenpassen.
Zwinkern sie zweimal, wenn sie bedroht werden, so weißt du.
Dann waren natürlich auch Leute dabei, die haben hier hinten in diesen Spiegelungen Sachen als Fake enttarnt, die einfach so tatsächlich passiert sein könnten. So diese Spiegelungen von, weil hier in der Knauf, der spiegelt sich, aber da hinten spiegelt sich noch was gar nicht auf dem Fan. Das kann aber sehr wohl sein. Ja, also solche Sachen könnten sein. Dann, wenn du hier mal die Levels hochdrehst, siehst du halt hier, dass zum Beispiel dieser Reißverschluss nicht zusammenpasst. Dann siehst du hier in dem Muster von diesem Pulli, der könnte auch schief genäht sein. Wahrscheinlich ist es aber Photoshop hier, dieses Muster im Ärmel. Es ist halt, ich habe hier nur eine Version von Twitter runtergeladen. Ja? Aber die Presseagentur hat ja vielleicht noch ein höher aufgelöstes Ding, was dann irgendwo gelandet ist. Und dann schaust du dir halt so Details an, so hier dieser Schuh, der sieht sehr verdächtig falsch aus. Ja? Okay. Dann schaust du dir die Fotos an von diesem Tag, wo sie diese Schuh schon mal anhatte. Und das sind einfach sehr komische Schuhe, die schauen so aus. Ja, die haben da so eine Kante oben drin. Mhm. Und dann suchst du und suchst du und suchst du und findest da immer mehr Sachen und du kannst halt dem ganzen Ding irgendwie nicht glauben oder halt doch. Und das ist, ich weiß es nicht. Was bedeutet das jetzt? Also wenn jetzt irgendwie in 2 Wochen oder was, wenn dann wann ist Ostern? 3 Wochen? Wenn da wenn sie einfach nicht auftaucht. So. Oder wenn es noch so ein Foto auftaucht. Oder wenn jetzt ein Video auftaucht, das sehr überzeugend ist, wo sie sagt, mir geht's sehr gut, danke. Das ist so eine Photoshop-Mann.
Das wäre sehr wild.
Wie kommt man denn da raus jetzt? Also, weil die PR-Katastrophe ist es jetzt schon. Ja. Also,
es ist halt faszinierend, wenn du siehst, wie sich irgendwie Kommunikationsprofis halt so verstolpern. Das ist halt das ist so ein Schauspiel, das zu beobachten ist, mit einer seltsamen Form von Genuss verbunden, die ganz, ganz komisch ist. Aber ich meine, das haben wir ja auch bei Apples Verstolpern gesehen, wo du konntest einfach nicht verstehen, wie das so schief gelaufen ist. Diese ganze Epic-Geschichte, der ist so offensichtlich einfach irgendwie einen Schritt nach dem anderen falsch gelaufen, dass das nicht gut ausgehen konnte. Und hier hast du dasselbe Ding. Du hast dieses Foto und dann also überhaupt dieses auch das Nachjustieren und dann eben ihr Tweet halt darüber mit den, wie andere Amateurfotografen auch, experimentiere ich gern mit Fotobearbeitung. Ich meine, was ist das denn? Wer hat sich das denn ausgedacht? Und das ergibt also einfach so hinten und vorne keinen Sinn. Und dann kommen wir aber natürlich am Schluss zu dem Punkt zurück. Ich meine, ist es halt zumindest jetzt bei diesem Foto spezifisch ist es da eigentlich auch wirklich einfach dann auch wurscht. Und erinnert sich da vielleicht wirklich in 3 Wochen keiner mehr dran. Und ist es halt egal, ob das irgendwie so super schlecht gefotoshoppteste Ding ist oder Basti auf der Vogue 2016 auftaucht, dass die wahre Wahrheit ist, dass es einfach Basti war. Aber ich meine, die Frage ist halt, ändert sich wirklich was dran? Also sagen wir mal, sie taucht jetzt irgendwie da irgendwann Ende März, April zu irgendeinem Termin wieder auf und ist halt auf irgendeiner öffentlichen Veranstaltung, so wie sie halt sonst ihre Rolle da wahrgenommen hat. Dann ist die Geschichte ist doch völlig egal. Dann braucht doch da auch niemand mehr drüber zu sprechen, wie dieses Foto zustande kam und warum das so ein Desaster war. Es wird doch dann einfach, ist doch passé dann?
Ja, die interessante Frage wäre einfach nur, wenn sie wirklich was vertuschen wollten, so weißt du? Wenn diese Person wirklich jetzt irgendwie, keine Ahnung, wirklich.
Aber das kannst du dir doch bei den Royals nicht vorstellen.
Kannst du nicht vorstellen, aber wohl ist die direkt, also die Reaktion auf diesen PR-Storm, die müssen sie ja auch mitbekommen haben, oder? Mhm. Also soweit zumindest mitbekommen haben, dass sich irgendein Depp, muss man sagen, hingesetzt hat und diesen Tweet geschrieben hat und nicht irgendwie einfach sie vor eine Kamera gesetzt hat, ey, sag mal kurz irgendwie ein paar Worte, so Foto, so, weißt du, also ich meine, da musst du ein PR-Anfänger sein, musst du sagen, hey, setz dich mal kurz dahin, sag mal irgendwie hier, sorry, ich hab da, kannst ja den gleichen Satz sagen, hier habe ein bisschen Amateur-Photoshop gemacht und so weiter, aber mir geht's noch gut und ich bin da und so weiter, und dann wäre das Thema auch gegessen gewesen.
Sie haben
jetzt
ja noch
ist halt
ein Foto
mehr Mystery drin, als es sein muss.
Sie haben ja noch ein Foto rausgetan, so einen vermeintlichen Paparazzi-Shot haben sie rausgelassen, wo man aber nur sein Gesicht sieht, aber ihren Kopf nur von hinten. Und so durch eine Autoscheibe aufgenommen, ja, wo du nichts siehst. Hat einer auf TikTok irgendwie so ein Video gemacht, so eine 3D-Animation, weil da das Vordergrund und Hintergrund, so zwei Ziegelmauern nicht zusammenpassen, hat er so als Beweis so ein 3D-Video gemacht, wo du so sehen kannst, dass die Mauer, die unten am Auto ist und die Mauer, die weiter weg beim Haus ist, dass die durchaus zwei verschiedene Strukturen haben können von den Ziegeln. Und hat er aber innen die Kate hat er so als Pappfigur in das Auto reingesetzt mit so einem Winkearm.
Oder wir lachen alle in zwei Wochen über uns selbst, dass es halt der perfekte PR-Stunt war, mal wieder das Königshaus in die Presse zu bringen, weißt du, und darüber gesprochen wird. Einfach alles 4D-Schach, weißt du, dass mal endlich wieder jemand über die spricht, weil sie sonst in Vergessenheit geraten. Und Publicity ist halt alles. Und das wäre auch, dann ziehe ich den Hut, muss ich sagen.
Die britische Presse steht auch nicht so richtig super da, weil die haben da wohl so einen Deal mit denen irgendwie, so dass die denen nicht zu intensiv ans Bein pissen. Und dass die halt sich grundsätzlich so ein bisschen zurückhalten. Und das ist wahrscheinlich in dem Fall auch nicht so gut, weiß ich nicht, weil es eigentlich müsste ja da schon objektiv drüber berichtet werden. Und ich habe jetzt mal nur zur Sicherheit, damit wir hier keine Breaking News verpassen, habe ich die Push-Notifications von der BBC-App angemacht. Ja, also
gut,
wenn was passiert, dann.
Das ist ja auch eine interessante Parallele zu Apple, weil wir da ja diese Hofberichterstattung-Problematik, die kennen wir ja da durchaus auch. Also das ist halt einfach, ist halt faszinierend, wenn du halt ein Unternehmen und da kannst du ja das britische Königshaus irgendwie auch mit reinrechnen, hast, was halt extrem auf eine bestimmte Bild und Image aus ist und das halt transportieren will und dann natürlich auch praktisch Marketing macht und das halt unter seinen eigenen Regeln machen möchte. Auch so das Königshaus, wo sich immer irgendwie keiner zitieren lassen will. Ich meine, das kennen wir all die Spiele. das sind halt ganz klassische Strategien und die da in beiderlei Weise zum Einsatz kommen. Und dann ist es halt einfach faszinierend, wenn dann halt so seltsame Ereignisse wie dieses Foto und die Kommunikation da drumherum passiert. Und da gab es ja im Vorfeld, gab es ja da auch irgendwas, irgendwie so eine, was weiß ich, irgendwo in Spanien hat ja irgendeine Fernsehmoderatorin oder so gesagt, so die liegt im Koma, die liegt im Koma. Und dann halt kam so das Königshaus und sonst wird da so niemand drauf reagieren, niemand darüber nachdenken. Und dann kam sie dazu, nein, es geht ihr sehr gut oder so. Und dann in dem Moment, wo einmal auf diesen crazy Verschwörungstheorie irgendwie, auf die halt eingegangen wurde, fing das Ganze halt an, völlig außer Kontrolle zu geraten, ganz offensichtlich.
Mhm. Ja. Also. Und es ist halt jetzt irgendwie, der König ist krank, ja, und der Nachfolger, das wäre ja dann ihr Mann, aber wenn der sich jetzt vielleicht scheiden lassen müsste oder so, dann wäre das vielleicht schlecht, weil so geschiedene englische Könige, da gab es schon mal vor ein paar hundert Jahren, es gibt einen sehr lustigen Twitter-Account, der ist so König Heinrich, heißt der, das ist so der Twitter so aus der Vergangenheit, das ist ein bisschen. Die Witze sind halt sehr gut. Aber es ist halt auch so, die hat sich das ja ausgesucht. Ja, also ich meine, das ist so, die ist ja da nicht reingestolpert oder so, ein Unwissen, was da passieren könnte, weil Diana hat das ja quasi so vor 20 Jahren schon mal durchgespielt.
Mhm.
Könnte man behaupten. Aber trotzdem ist halt schlecht, wenn sie jetzt irgendwie im Verlies liegt. Das ist halt.
Das Verlies.
Wart ihr mal in dem Tower? Hallo?
Nein, tatsächlich nicht.
Das ist halt nicht zum Spaß hat das ein Wassergraben und so. Also ich meine, Aber vielleicht gehört es auch einfach abgeschafft, vielleicht, wenn am Schluss jetzt durch einen schlechten Adobe-Job irgendwie das Königshaus fällt, mal ist auch recht. Ich meine, die Engländer, die haben alles verloren. Also es ist ja schon fast alles egal. Mhm. Die haben keine Tomaten mehr im Supermarkt. Na gut, wir behalten das im Auge, wenn es da eine Entwicklung gibt bis zum nächsten Mal oder nicht. Schauen wir mal. Mhm. Andere Geschichte ist, die UI und die UX von Autos interessiert uns ja doch ab und an ein wenig. Und ich wollte, habe ich mich mit Basti vor ein paar Wochen mal drüber unterhalten. Ich weiß nicht mehr genau, wieso, aber wir haben uns drüber unterhalten, wann der Tesla Vorwärtsgang und Rückwärtsgang annimmt und wann nicht. Oder der Hyundai doch oder nicht oder so. Mhm. Und hast du gesagt, der Tesla, der nimmt immer, auch wenn er rückwärts rollt, nimmt er den Befehl für Vorwärtsfahren, nimmt er meistens an.
Ja.
Meistens. Ich habe es nämlich auch geschafft, das einmal falsch einzulegen. Mhm. Da war ich relativ überrascht, weil du kannst an dem Hebel bei dem Tesla, du hast den Tesla mit einem Hebel, da kannst du ziehen und das Feedback, was du bekommst, ist halt nur der Ding-Dong, ob er den Gang eingelegt hat und die Markierung auf dem Bildschirm, aber der Hebel bleibt ja nicht unten, der springt ja an der Feder wieder zurück, zum Beispiel.
Ja.
Und ich habe das hier beim Wenden einmal geschafft, dass ich aus Versehen in die falsche Richtung gefahren bin. Es war genug Luft und so, aber es war... Knapp.
Du bist also diese Horror-Oma, die immer in irgendwelche Supermärkte reinrast.
Genau, aber weil ich halt, ich habe es ausprobiert, ich habe es zweimal ausprobiert und es hat funktioniert. Ich rolle noch ein kleines bisschen, lege die andere Richtung ein und es hat funktioniert. Beim dritten Mal dann nicht, weil er einfach keinen Bock hatte oder so. Das gleiche Problem ist auch beim BYD, der hat auch so einen Gangwahlhebel, der zurückspringt. Das ist übrigens die hochwertigste Komponente in dem Ding, der Gangwahlhebel. Der ist sehr smooth und sehr, sehr gut, aber... Man kann halt nicht spüren, ob der den Gang wirklich eingelegt hat, weil manchmal macht das einfach nicht. Das kannst du nur auf dem Display ablegen, der piepst auch nicht mal. Mhm. Der hat auch nicht, der reagiert auch nicht so schnell zum Beispiel, dass du es an der Rückfahrkamera erkennen kannst, ob der eingelegt ist oder nicht. Das unterscheidet sich auch bei verschiedenen Autos, ob die Rückfahrkamera stehen bleibt, wenn du den Rückwärtsgang rausnimmst zum Beispiel, ne? Und wir sehen ab und zu tatsächlich solche Geschichten, dass Leute aus Versehen Gas und Bremse verwechseln und durch irgendein Schaufenster durchfahren oder irgendwas. Und jetzt ist gerade in den USA ein Fall passiert, da ist eine Frau, so eine Milliardärin, irgendwie die Schwägerin von Mitch McConnell oder sowas.
Okay.
Ja, sehr reich, super reich. Ja. Die ist so reich gewesen, dass ihr Grundstück so groß war, dass sie für den Weg vom Poolhaus zum Haupthaus einen Tesla genommen hat.
Ja.
Hat dabei Vorwärtsgang und Rückwärtsgang verwechselt und ist rückwärts in den Teich reingefahren und ertrunken.
Okay,
krass. Ja? Und jetzt ist da die Diskussion natürlich, glaube ich, schon zu Recht so, dass, also zum einen, Tesla hat jetzt bei neueren Fahrzeugen gar keinen Schalter mehr, sondern nur noch diesen auf dem Software-Bildschirm, so ein Vorwärts-Rückwärts-Schalter.
Mhm, ja?
Was nicht ideal ist. Auch der Schalter, so wie er bei dir verbaut ist, ist vielleicht nicht ideal, weil du es nicht an der Position des Hebels erkennen kannst, ob vorwärts oder rückwärts ist.
Ja,
und
richtig.
Und Tesla kommt noch dazu, dass die Türen ja teilweise nur per Software zu öffnen sind. Und du müsstest ja wissen, wo der manuelle Override ist. Das ist nicht direkt einsehbar bei allen Modellen und bei allen Türen, wo da der manuelle Override ist. Bei manchen Autos ist es relativ, ich würde sagen, offensichtlich, wo das ist, nämlich genau neben dem Fensterheber. Und bei manchen Rücksitzen ist es halt teilweise, fehlt es komplett und teilweise ist es unter einer zusätzlichen Klappe versteckt, wo du es halt wissen müsstest. Mhm. Dann müsstest du halt vorher die Anleitung gelesen haben. Und dann kommt noch dazu, dass eigentlich sollte ja, ist so vorgesehen bei den Teslas und bei manchen anderen Autos auch, dass wenn die detektieren, dass sie ins Wasser fallen oder dass sie unter Wasser sind, dass sie dann die Fenster aufmachen. Aber wenn schon der Niedervoltbereich kurz geschlossen ist, dann machen die gar nichts mehr.
Ja, wahr.
Deswegen meine Empfehlung nochmal an euch. Wenn ihr ein Auto habt oder auch nur ein Mietauto fahrt, schaut euch an, wie gehen die Türen auf. Wenn ihr in Wasser reinfahrt, macht sofort die Fenster auf, solange es noch geht. Damit ihr rauskommt, weil die Türen, die gehen dann nicht mehr auf. Und jedenfalls so lange nicht, bis das Wasser bis zum Dach steht. Und dann ist es vielleicht auch ein bisschen stressig, rauszukommen. Da gibt es eine sehr gute Mythbusters-Episode, wo mal demonstriert wird, wie weit muss das Auto mit Wasser vorlaufen, damit man noch rauskommt. Und das nächste Ding wäre halt noch so einen Nothammer dabei zu haben, um sich möglicherweise aus dem Sicherheitsgurt rausschneiden zu können und dann vielleicht auch die Fenster einschlagen zu können, um dann rauszukommen.
Mhm.
Und in diesem ganzen Zusammenhang gibt es halt jetzt diese Empfehlung von der europäischen Crashtest-Vereinigung, hier Euro NCAP, die die Sterne vergeben. Und die haben halt mal angesagt jetzt, wenn ihr das volle Sterne-Rating für eure Autos haben möchtet, liebe Autohersteller, dann macht ihr für die normalen Funktionen normale Schalter rein. Sie haben da auch ein paar Schalter, glaube ich, vergessen. Zum Beispiel den Gangwahlhebel haben sie vergessen. Aber für die anderen wichtigen Schalter sollen da richtige Knöpfe rein. Und ich glaube, das ist gar nicht so blöd, weil von alleine sie kommen die einen oder anderen Hersteller da nicht drauf, die diese auch so, wie heißt das denn? SOS-Knopf zum Beispiel ist beim Tesla in Soft. Dann, das scheint okay zu sein bisher, aber das müssten sie dann vielleicht als eigenen Plastikbutton ausführen. Und solche, normalerweise war das so, dass du fast jedes Auto, wenn du einen Führerschein hattest, sicher fahren konntest. Das wird immer weniger so, weil zu viele Funktionen auf den Touch gelegt werden, weil halt die Türöffnung mit Software gelöst wird, dass du Strom brauchst, um die Fenster runter zu bekommen, ist schon eine Weile so bei vielen Autos, aber das ist halt alles ein bisschen zu kompliziert. Und jetzt ist halt möglicherweise durch diese Euro NCAP-Empfehlung, wenn halt die Hersteller Wert legen auf ihre 5 Sterne Crash-Sicherheit, dann sollten sie halt wahrscheinlich ein paar mehr Funktionen wieder zurückbringen zu fühlbaren, vereinheitlichten Schaltern. Das ist halt noch ein Fehler, den ich beim Tesla gemacht habe, bei Bastis Tesla, ist der Scheibenwischer nämlich. Weil nämlich, du hast die 2 Lenkstockschalter beim Tesla. Wenn du links drückst, dann wischt er einmal. Wenn du rechts drückst, dann haut er die Handbremse rein. Das habe ich einmal verwechselt. Weil normalerweise Wischer rechts ist.
Haut dir da die Handbremse rein?
Ja. Aber wenn du langsam genug bist.
Also wenn du langsam genug bist, ja, fahr.
Dann haut er auf dem rechten Lenkstockschalter die Handbremse rein, was gewünscht sein kann, aber was dann doch relativ überraschend ist, wenn man nur wischen wollte.
Ja, also ich glaube, das gibt sich natürlich irgendwann, wenn du das Fahrzeug lang genug fährst, aber ja. Das
ja, so die, einfach Gewohnheitsding. Ich würde auch sagen, Blinker immer links lassen. Das ist wahrscheinlich keine Vorschrift, aber es ist wahrscheinlich sehr sinnvoll, den Blinker einfach links auf einem Lenkstockschalter zu lassen, weil das überall so ist. Ja. Würde ich auch sagen, lass doch den Wischer rechts zum Beispiel. Und dann kann man auch anfangen zu diskutieren, wo legt man denn die Beleuchtung zum Beispiel hin. Vielleicht kann man sagen, inzwischen brauchst du keine Taste mehr für Licht, weil die sowieso automatisch kommt.
Ja.
Aber jetzt beim BYD ist es halt links zum Drehen auf dem Lenkstockschalter zum Beispiel. Ja. Gibt es auch bei dem einen oder anderen. Und ich weiß nicht, Leo, hast du mit solchen, wenn du ein fremdes Auto irgendwie, stell dir vor, du bist so Valet und fährst den ganzen Tag 17.000 verschiedene Autos. Es ist schon ein bisschen kompliziert. Es gibt auch den Fall, wo angeblich einer einen Cybertruck so über eine Mauer gehüpft hat, aber das war gar nicht der Valet, das war, glaube ich, eine Fake-Story.
Ja, gut. Ja, es wird also ganz offensichtlich auf jeden Fall nicht einfacher. Ich glaube, das ist ganz klar, dass wir das im Moment sehen. Ich frage mich halt nur, ob wir nicht auch jetzt gerade schon wieder sehen, dass sich das schon wieder zurückdreht, weil die Branche da auch bemerkt hat, dass Leute an einem gewissen Punkt halt dann doch auch nicht mehr lernfähig sind. Und wenn wir da schon anfangen, die Unfallgeschichten und solche Milliardär-Unfallgeschichten sind natürlich besonders aufmerksamkeitsziehend wahrscheinlich, aber auch insgesamt merken, dass Leute halt einfach zunehmend verwirrt sind, wenn sie sich ein neues Auto kaufen. Und jeder, der sich dann in ein neues Auto setzt, erstmal irgendwie anfangen muss, sich daran mit allen Grundsätzen. Ich meine, du musstest ja früher schon, je nachdem, wo der Rückwärtsgang war, hast du ja sogar schon bei einer klassischen Kupplungsschaltung gehabt teilweise, dass da Rückwärtsgang durchaus Variationen waren und je nachdem, was du für ein Auto gewohnt warst, das durchaus dazu führen konnte, dass das mit dem Rückwärtsgang etwas komisch war in anderen Autos.
Naja, aber du hast ja immer, meistens zumindest, musstest du ja irgendwie so ein Hebelchen ziehen oder eine Sperre überwinden oder gegen eine Feder drücken, damit du den Rückwärtsgang reinbekommst. Und das war ja deutlich anderes, als einen von den Vorwärtsgängen einzulegen.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja,
also, dass du halt vielleicht auch bei solchen Schalterchen, die keinen, also beim Golf war das ein normaler Automatikwahlhebel. Nach vorne schieben ist halt Rückwärtsgang, nach hinten ziehen ist Vorwärtsgang. Und da hast du es an einer Stellung des Schalters sehen können, wo der ist. Aber vielleicht sollte man für den Rückwärtsgang halt auch noch einen zweiten Knopf drücken müssen, dass der sonst nicht reingeht oder halt wirklich schreit, wenn du, oder halt sich nicht bewegt, weil stehen bleiben ist wahrscheinlich sicherer als aus Versehen rückwärts in den Teich reinfallen.
Ja.
Der Mann von der Milliardärin, der sagt so, naja, kommt vor. Also der ist jetzt nicht sauer oder so. Das ist auch so ein bisschen erstaunlich. Ja. Und Tesla ist halt nochmal eine extra Hausnummer mit ihren Software-Geschichten und mal sehen, wie das da weitergeht. Okay.
Ganz, ganz kurze Zwischenmeldung, weil Breaking News quasi. Hörer Ingmar wies mich ja darauf hin, dass ich mit dem Triple-Click mein Farbfilter außen einschalten kann.
Mhm. Ja.
Das ist ja alles schön und gut, aber dass ich mit einem Triple-Click meine Kamera aufmachen kann, das ist ja der eigentliche Hit.
Nee, das haben wir doch drüber gesprochen gerade. Also du hast doch, vielleicht hast du Doppelklick gesagt, aber du kannst den Triple-Click auf die Kamera legen, aber ich empfinde es halt trotzdem als Hack, der...
Ich kann ihn nicht auf die Kamera, also ich kann ihn halt auf die Lupe legen und dann mit Shotcuts sagen, wenn die Lupe offen ist, mach bitte die Kamera an. Das löst fast alle meine Probleme.
Bleibst du dann beim iPhone?
Aber du musst doch... Ja, okay. Achso, ja gut, wenn du nur einen drauf hast, dann aktiviert er den Befehl direkt. Ja, richtig. Okay. Aber ich meine, dann springt auch, also ich meine, du machst Triple-Click, dann kommt die Lupe und dann springt sie zur Kamera.
Genau. Und
das ist doch, aber das ist doch Dreck. Also ich meine...
Hey, das ist besser als der Status Quo. Das ist viel besser als der Status Quo, an den ihr euch so gewohnt habt.
Ich habe einen Action-Button.
Ja, dafür hast du aber auch so ein iPad als Telefon.
Ja, das stimmt. Die Auswahl ist da nicht. Ich habe gesehen, hier du dein Zenfone. Hattest du nicht auch mal ein Zenfone?
Ja.
Und die haben ja jetzt auch ihr neues, das war der letzte verbleibende Mini-Telefon-Ableger.
Ja.
Und die haben jetzt ihr neues Modell vorgestellt.
27 Meter hoch.
So groß.
Das ist so lustig, weil das einzige Alleinstellungsmerkmal war diese kleine Größe und so. Wir haben jetzt was Neues gemacht. Die Größe geändert.
Ja. Das ist echt deprimierend.
Weil es will halt niemand.
Ja, verhältnismäßig will es halt. Also,
unterm Strich muss man es vielleicht einräumen, wenn es auch schwerfällt.
Nein, trotzdem. Ich akzeptiere das nicht. Das ist vielleicht jetzt der richtige Moment, nochmal ein sehr, sehr gutes iPhone 13 Mini zu kaufen, das weniger der Haut ist als meins und mit noch mehr Speicherplatz und dann für immer auf diesem iPhone 13 Mini Zug zu bleiben, bis Apple das absägt.
Vielleicht ist das auch... Gleiche Geschichte bei den Autos. Die sagen alle, ja, wir wollen so kleine praktische Autos für die Innenstädte und so weiter. Das kauft keiner. Was sie kaufen, sind die fetten SUVs. Ja?
Naja.
Und da kommt vielleicht, angenommen, der 25.000 Euro Tesla und VW kommen in 2, 3, 5 Jahren, kauft die einfach keiner. Und die kaufen weiterhin die Panzer. Ja?
Hm.
Und dann ist halt...
Ja.
Also, weil es halt auch, also jetzt im Straßenverkehr ist ein bisschen anders, das Wettrüsten als auf dem Smartphone-Markt, aber weil du ja auch so gegen die anderen Panzer gewinnen möchtest. Das war ja auch tatsächlich einer von den USPs vom Cybertruck. Mm. Wenn du im Crash bist, dann gewinnst du.
Ja, es macht halt immer frustrierender, dass es so eine Spirale ist, die halt in den totalen Abgrund führt, ja.
Und tatsächlich mit so einem Citroën Ami oder sowas ist vielleicht tatsächlich so ein bisschen benachteiligt gegen einen größeren Crash.
Ja gut, aber dann darfst du ja auch nichts mehr tun. Also dann darfst du ja auch nicht mehr Roller fahren und nicht mehr Fahrrad fahren und dann eigentlich auch nicht mehr Fußgänger sein, weil da bist du bei jedem Crash hast du auch in jedem dieser Fahrzeugformen verloren. Und dann wird es halt irgendwie schwierig, was du dann tatsächlich noch machen willst oder benutzen willst.
Ja. Apropos Crashes, ich schieb seit Wochen dieses Boeing-Thema vor mir her. Das kann man vielleicht noch kurz hier machen. Es gibt zumindest bei dieser Boeing-Maschine, wo die Tür rausgeflogen ist, gibt es den vorläufigen Untersuchungsbericht. Und es sieht tatsächlich so aus, als hätten sie einfach im Werk bei der Auslieferung die 4 Schrauben entfernt und nicht wieder reingebaut.
Ja.
Weil die Löcher, wo die Schrauben sitzen sollten, die sind einfach wie brandneu lackiert. Ja, ist kein Kratzerchen, da ist gar nichts. Wenn es die Schrauben rausgerissen hätte, dann wären da Reste von den Schrauben zu sehen. Sind sie aber nicht. Das heißt, die haben bei der Abnahme des Flugzeugs haben sie ein paar falsch genietete Nieten gefunden. Haben sie gesagt, reparier mal die Nieten. Haben sie die Tür aufgemacht, um an die Nieten zu kommen. Und da haben sie die Nieten erstmal schlecht repariert, sondern nur drüber lackiert. Dann haben sie die Nieten nochmal richtig reingemacht. Dann haben sie die Tür zugemacht, haben sie Verkleidung drauf gemacht und dabei die Schrauben vergessen. Und die Tür ist so konstruiert, dass die nur zuhält, wenn die Schrauben drin sind. Die Tür möchte von alleine aufgehen, weil das ist designt als eine Notausgangstür, die halt zugeschraubt ist. Wenn du die Notausgangstür, die auch nicht als Notausgang gedacht ist, aber die aus dem gleichen Gelenk konstruiert wird wie die richtige Notausgangstür. Wenn du die einfach nicht festschraubst, dann schüttelt die sich lose. Die ist insgesamt an 12, an 16 Stellen ist die festgemacht. Aber die kann da einfach sich raushoppeln. Wenn es da schüttelt, dann hüpft die da raus. Und dann ist es halt schlecht. Und die Frage ist jetzt bei Boeing insgesamt, weil da sich jetzt einfach Woche für Woche mehr Incidents häufen. Was machen die denn da? Zum einen bei den neuen Flugzeugen, weil das war ein neues Flugzeug, wo das passiert ist mit der Tür. Und zum anderen auch bei den Bestandsflugzeugen, weil die halt offensichtlich auch schlecht gewartet werden. Da ist jetzt bis jetzt gerade diese Woche nichts passiert, aber das waren halt so 7 Incidents, wo Räder abgefallen sind, wo irgendwelche Panels abgefallen sind, wo halt irgendwelche Maintenance-Geschichten, vor allem bei United Airlines, irgendwie nicht in Ordnung waren. Und das ist halt so bei einer Industrie, die eigentlich, wo alles doppelt und dreifach abgesichert ist und wo alles dokumentiert wird, wie gearbeitet wird, wo jede Schraube mit einem kalibrierten Drehmomentschlüssel festgeschraubt werden sollte, nicht so gut ist. Hat die Flugaufsichtsbehörde hat mal im Werk bei Boeing so ein bisschen mitgetestet und so Stichproben gemacht. Und da haben sie, glaube ich, ein Drittel von den Stichproben haben sie versagt. Alles nicht schlimm, so Schraubenschlüssel irgendwie liegen gelassen. Mhm. Aber wenn halt der Schraubenschlüssel irgendwann mal im Tank liegen gelassen wird, dann ist das vielleicht auch schlecht. Weiß ich nicht. Ja. Also das ist ungünstig und es ist halt es gibt einen sehr schönen Clip eigentlich vom John Oliver. Über die Geschichte, wie das da so passiert ist und wie Boeing halt das ihre eigene Manufacturing ausgelagert hat in eine extra Firma, die dann besonders billig arbeiten kann, theoretisch, was halt schlecht ist, wenn die dann schlechte Arbeit abliefern. Und wie das aus dem Merger zwischen McDonnell Douglas und Boeing in den, was war das, 80ern oder irgendwann zustande gekommen ist.
Sogar noch ein bisschen früher, ja. Aber das, genau, die Geschichte sich entwickelt hat, wo wir heute sind, die fand ich interessant. Und dass der Fokus immer auf dem Börsenkurs lag und weniger auf der Qualität der Maschinen etc.
Ja.
Das war interessant.
Der ist ganz interessant und insgesamt ist ganz interessant der YouTube-Kanal von einem, ich glaube, britischen Piloten, der so alle Systeme von den 737 mal erklärt in so 1-Stunden-Videos. Das sind so ein paar. Da kann man sich mal so ein paar Sachen anschauen und dann in das anschließende Loch noch reinfallen. Ich habe mir dann auch angeschaut, wie zum Beispiel diese Sauerstoffmasken im Flugzeug funktionieren, was ich auch nicht wusste, was ich sehr interessant finde, dass nämlich die Piloten, die haben den Sauerstoff in Gasflaschen dabei. Und die Sauerstoffmasken bei den Passagieren sind in den meisten Fällen sind so kleine chemische Kartuschen, die oben wo die Lichter und die Lüftung drin sitzen, die gezündet werden und dann wird dort chemisch Sauerstoff erzeugt. Das ist so eine exothermische Reaktion. Diese kleinen Container, die werden dann so 400 Grad heiß. Deswegen kann auch sich ein leichter Brandgeruch verbreiten, wenn da irgendwie Schmutz in diesen Containern drin war oder auf den Containern drauf war. Und dann hast du da für eine Viertelstunde so Sauerstoff. Und das wird auch erst ausgelöst, wenn du die runterziehst. Also wenn die rausgefallen kommen, sind die noch aus. Und wenn du dann an dem Kabel ziehst, dann werden die ausgelöst. Dieser Zünder, der da drin ist, und dann kommt da ein bisschen Sauerstoff. Haben mir ein paar Leute auf Mastodon geschrieben, Pilot unter anderem von der A380. Das geht immer dann, wenn du schnell genug auf eine zivile Höhe wieder runterkommst. Wenn du aber gerade über dem Himalaya bist, da ist einfach kein Boden in der Nähe, der tief genug wäre. Das heißt, da brauchst du wieder andere Lösungen, Gasflaschen für die Passagiere, dann kannst du wieder weniger Fracht mitnehmen und so weiter und so fort. Das ist alles sehr interessant. Also ich glaube, in einem anderen Leben wäre ich vielleicht Luft- und Raumfahrt-Typ geworden. Das interessiert mich sehr.
Also, ja, merke ich.
Das ist,
ja, Raumfahrt weiterhin auch super spannend, weil Luftfahrt ist irgendwie so, größer, geh nach raus an Holger. so mittel, aber Raumfahrt, klar. Da ist noch deutlich blöder, wenn die Türen rausfallen auch.
Ja, da helfen auch die Gasflaschen nicht so besonders lange wahrscheinlich. Also das, ich werde mal diesen Report linken, dieses John Oliver Video und diese Empfehlung von Kayak, der Flugsuche, die haben ja diesen Filter, wo du auswählen kannst, nur Flüge ohne Boeing-Flugzeuge klicken. Mhm. Bitte, danke. Das ist vielleicht ganz, ganz hilfreich.
Ja.
Und halt auch da die Frage, wie kriegen die das wieder gerade gebogen? Also das ist jetzt ist erstmal kein großes Problem. Eine Tür mehr oder weniger an einem Flugzeug ist ja so quasi wurscht. Aber es ist halt schon so ein bisschen PR-Problem. Also wie kriegen die das wieder eingefangen?
Selbst meine Tochter, die hat das mitbekommen. Und die ist 4,5. Und einmal die Woche reden wir kurz wieder drüber. Papa, da gab es ja diese Flugzeuge, wo einfach mittendrin die Türen aufgegangen sind. Mhm. Das ist schon krass, wie das bei Kindern, außer dass es bei Kindern hängen bleibt. Ja, spannend.
Habt ihr euch auch über das Foto von Prinzessin Kate unterhalten?
Das sollten wir vielleicht mal machen. Das sollten wir vielleicht mal machen. Ich sollte ihr vielleicht das Foto von Prinzessin Kate zeigen, das ich euch vorhin auch gezeigt habe. Da wird sie, das findet sie weiterhin besonders lustig.
Zu Recht.
Fotos.
Was ist denn das Konzept Prinzessin? Also das ist ja jetzt schon so, bei Disney wird das ja durchgereicht und so. Ja. Und bei Mario, der muss auch die ganze Zeit die Prinzessin retten. Mhm. Aber das ist ja so im Alltag, wir haben einfach nicht so viele davon. Die sind ja auch tatsächlich vollkommen wurscht. Also die spielen ja keine Rolle und nichts. Ja. Das ist ja auch so nur jetzt in Bayern, so Sissi und sowas. Das ist ja nur gleicher Level wie so ein Märchen. Ja. Das ist ja so wie Schneewittchen.
Nee, komm, also ja, wir haben König Söder, Prinzessin Aiwanger haben wir doch hier in Bayern ja auch. Also von daher ist das ja hier ein Konzept und Konstrukt, was wir hier jeden Tag haben. Von daher ist das ja hier ganz normal. Aber gerade Kinder lernen natürlich aus diesen ganzen Disney und Paw Patrol hat auch hier die Prinzessin von Bellenburg. Da ist also, it's a thing. Ne? Prinzessin, einfach sehr wichtig offensichtlich.
Nicht sicher. Wenn ihr möchtet, könnt ihr die Sendung direkt unterstützen mit einem Klick bei bitsundso.plus. Dann kriegt ihr eine längere Sendung, ihr kriegt Kapitelmarken rein, ihr bekommt den Zugriff auf den Stream, meistens mit einem Bild auf Real Life TV und dann seid ihr da direkt ein bisschen näher dran, seht direkt die wunderschönen Vogue-Titelbilder, wo irgendwelche seltsamen Prinzessinnen drauf abgebildet sind.
Ja.
Das ist wirklich furchtbar.
Nein, es ist sehr gut.
War der Fotoshoot? Also ich meine, man muss ja
Der Fotoshoot war sehr gut.
Dem Ding muss man ja lassen, dass dieses, deiner Face-Swapper, der hat dieses harte Licht korrekt umgesetzt. Ja. Ja, der hat das richtig reingehauen, weil es war auf deiner Vorlage so nicht, dass du da von links unten beleuchtet gewesen wärst.
Ja, ist lustig. Ich habe das ja eigentlich versucht zu machen, um zu schauen, ob dann das weiche Licht verschwindet. Mhm. Ob das harte Licht verschwindet, weil dann hätte man natürlich auch einfach hingehen können und seinem Face-Swapper das Gesicht von Kate geben können, auf dieses Ding drauf swappen können und dann hast du plötzlich einfach nur noch ganz glatt und es würde genauso aussehen damit. War es aber nicht.
Ja, also bitsundso.plus, wenn ihr vielleicht ist es das Ding, dass das, weißt du, so Royal Yellow Press Blödsinn und dann
Das wäre doch gut, wenn der Tweet gewesen wäre, wie andere Amateurfotografen auch, experimentiere ich gelegentlich mit Face-Swapper.
Ich bin tatsächlich sehr gespannt und das ist was dabei rumkommt. Weil
auf die Auflösung meinst du?
Oder vielleicht gibt es auch keine. Ich meine, wenn die nie wieder auftaucht, was passiert dann? Es gab auch
Das wäre schon sehr wild, muss man sagen.
Und wenn sie dann irgendwann, ich meine, es gibt ja auch die alten Gerüchte, so Elvis lebt noch, der hat sich nur abgesetzt. Ja, gut, Prinzessin Diana lebt noch, die ist nur abgehauen und so weiter und so fort. Das ist.
Ja. Alle Hüte einfach sehr, sehr gut.
Gut. Na, die Picks für heute. Alex, fang doch mal an, bitte.
Every Word ist eine App, die ich picken möchte. Es ist eine kleine Hörbuch-App für DRM-freie Hörbücher. Für iOS von einem einzelnen Entwickler, der sich die Mühe gemacht hat, dieses sehr spezielle Thema mal anzugehen mit einer hübschen App. Da gibt es nicht mehr so viele. Die Auswahl ist groß, aber wenn ich über die Apps spreche, die für mich so ansprechend und meine Standards erfüllen, dann fallen da viele durchs Rost und EveryWord ist so eine sehr frische, sehr neue App, aber ich finde, die sieht schon sehr, sehr fantastisch aus und spielt halt Hörbücher ab und macht das halt mit logischerweise den üblichen Formaten, also MP3, M4B Dateiformaten und in verschiedenen Abspielgeschwindigkeiten und zeigt hübsch die Cover an und Kapitelmarken und solche Geschichten. Also wer so DRM-freie Hörbücher hat, das ist eine sehr gute Wahl, würde ich sagen. Also, wenn man sich da irgendwie austoben möchte, dann sollte man die nicht übersehen. Die, wie gesagt, gerade frisch gestartet, die hat noch nicht irgendwie, die ist noch nicht vollumfänglich zugekleistert, wie man so Apps über die Jahre, wie das Apps über die Jahre so machen, aber sie ist sehr gut gestartet, meines Erachtens, und auf jeden Fall einen Blick wert. Ich weiß gar nicht, ich habe gerade den App Store gar nicht offen. Also man kann sie abonnieren, aber man kann auch einen Einmalkauf tätigen. Der ist dann ein bisschen höher, was ich immer sehr sympathisch finde, weil Einmalkauf ist natürlich, also Lifetime ist natürlich nie Lifetime. Sind wir uns einig? Müssen wir noch mal kurz unterstreichen. Mhm. Aber wenn man halt irgendwie $40 sind, das ist ein Minimumpreis, den du nehmen möchtest, wenn du die nächsten Jahre davon auch irgendwie Kunden behalten möchtest oder beziehungsweise davon deine Arbeitsleistung bezahlt haben möchtest. Und wie gesagt, klares Preismodell, kannst du abonnieren, um es auszuprobieren, kannst du aber auch einmal kaufen, was ich gut finde, und mach die üblichen Späße, wie halt irgendwie natürlich die Geschwindigkeit anpassen und ja, die hübschen Cover etc. Also es ginge da noch viel, viel mehr und ich glaube, das könnte auch noch alles kommen, aber so in der Basisversion entspricht ja meinen optischen Ansprüchen, kann schon Widgets und hat einen Dark Mode eingebaut und solche Späße. Also es ist schon alles schon drin und ja, das ist eine App, die fürs iPhone, auf dem iPhone läuft und auch auf dem iPad. Und das ist eine nette Empfehlung. Bin ich drüber gestolpert und dieser Entwickler, der, ich weiß gar nicht, ob der noch mehr Apps hat, ich glaube nicht, aber ja, ist ein einzelner Entwickler und der macht sehr gute Arbeit, finde ich.
Gut, Links in den Shownotes von der 889 auf der bitsundso.de zum Beispiel. Leo hatte neulich eine eSIM gepickt, Firsty, die so ein bisschen Datenvolumen irgendwie gratis hergegeben hat. Und ja, das habe ich dann auch probiert und das hat auch funktioniert. Die hatten so ein bisschen so einen wilden Aktivierungsding mit so einem QR-Code und hin und her. Aber grundsätzlich ja, hat das dann auch funktioniert und hat dann sich hier auch ins O2-Netz eingeloggt und das hat funktioniert. Also war okay. Jetzt ist vielleicht, der Deal ist jetzt so, dass du dir möglichst viel Datenvolumen bei verschiedenen eSIMs so zusammenschnorren kannst. Da gibt es jetzt immer mehr davon. Und ein weiterer Anbieter ist hier Seek mit dem Produkt, das heißt Nada, weil kostet auch nichts. Und die geben dir eine eSIM mit 3 GB dauerhaft gratis. Und im Gegenzug verkaufen sie deine Daten an Werbetreibende oder so. Ja, also das ist das Übliche.
Yeah.
Muss halt noch ein VPN vielleicht dazwischen klemmen und das funktioniert auch in vielen Ländern, USA, Europa, Asien, Australien, alles irgendwie. Mhm. Und die haben so eine Warteliste vorgeschaltet, irgendwie für 6 € kannst du die Warteliste überspringen einmalig oder so. Okay. Oder du wartest einfach und dann kannst du einfach sagen, hier bitte anmelden, einmal E-Mail, klick, klack und dann bist du auf der Liste und zahlst da dauerhaft nichts dafür. Und wenn ihr da möchtet, könnt ihr das ja mal klicken und ich weiß nicht, ob die das Jahr überleben, ob die, was die mit den Daten machen, aber es gibt halt 3 GB gratis und in Deutschland ist das ja quasi 5 €
wert. Also ist es jeden Monat 3 GB oder einmalig 3 GB?
Nee, jeden
oder?
Monat 3 GB. Okay. Und mit diesen 5 gesparten Euro könntet ihr euch zum Beispiel direkt bis und so klicken, plus
so,
klicken.
So
ja?
Gut.
Ja, zum Beispiel. So eine Idee. Ja? Mhm. Ich habe mit denen keinen Deal und nix. Die haben... Die kannst du auch irgendwie bezahlen oder es ist auch nicht so wichtig. Also das ist so, die haben auch andere eSIMs, wo du dann richtig zahlen kannst.
Was bieten die denn für Advertisers an? Da war doch gerade eben
vor was, Advertisers.
Da steht doch sicher irgendwas. Das geht nicht auf.
Start Inspiring, 98% Open Rate. Ich weiß nicht, was sie da machen. Ist auch egal.
Okay.
Ist doch, für ein bisschen Internet machst du doch fast alles. Ja, also...
Ja, ich meine, 3 GB ist ja ganz nett. Also wenn du das in wie vielen Ländern, 70 Ländern benutzen kannst, ist das ja nicht so verkehrt, das einfach mal in der Hinterhand zu haben für irgendwas. Und sei es halt, um irgendein Zweitgerät noch irgendwo mal mit ins Netz bringen zu können.
Ja. Also die, ich weiß gar nicht, haben die eine App? Ich habe es noch nicht aktiviert bekommen, weil ich habe da jetzt die Warteschlange nicht übersprungen. Die haben, glaube ich, keine App. Ich weiß nicht, wie die dann die eSIM ausliefern und so. Ist eine britische Firma, also auch Verbindung zum Königshaus möglicherweise. Vielleicht kriegst du dann
definitiv
immer irgendwelche Photoshop-Tipps reingedrückt. So hier, mach mal, dass der Reißverschluss gerade ist und so.
Das ist smart.
Also, wenn ihr möchtet, könnt ihr das mal versuchen, ohne Garantie für irgendwas. Und sie verkaufen alle eure Daten an irgendwen. So gehört das, glaube ich.
Das ist einfach hervorragend.
Ja, das ist ja Post-Privacy und so. Leo, was hast du?
Aber ich habe ein kleines Tool, das habe ich, glaube ich, vor Urzeiten schon mal gepickt. Das gibt es einfach 1:1 noch so. Ich weiß nicht, ob das super aktiv weiterentwickelt wird. Also es ist ein Web-Tool auch, was man einfach im Browser benutzen kann. Funktioniert auch halbwegs okay auf dem iPhone, wenn man ein bisschen die Augen zusammendrückt, um dann noch zu erkennen, was man tut. Aber man kann alles machen. Das ist dafür gedacht, um ja, GPX oder FIT-Dateien, also halt alles Mögliche, was du irgendwie an Geo-Trainingsdaten, an irgendeiner Trainingsaufzeichnung hast, wenn du die halt kombinieren willst. Also wenn du eine, aus welchen Gründen auch immer, aufgespaltene Trainingseinheit zum Beispiel hast und die eigentlich gerne wieder zusammenpacken würdest. Oder es gibt immer noch den klassischen Punkt, für den es, ich weiß gar nicht, ob da Strava irgendwie dran arbeitet, aber du kannst ja zum Beispiel auch einfach mit der Apple Watch deine Workouts aufteilen. Also wenn du praktisch läufst und dann irgendwas anderes machst, also muss ja nicht Triathlon sein, sondern halt irgendeine Art von Kombination von verschiedenen Sportarten und halt die Sportart bei der Aufzeichnung wechselst, dann führt das unter Umständen dazu, dass du am Schluss ja dann auf Strava halt einfach drei getrennte Trainingseinheiten hast, was du nicht unbedingt vielleicht willst, weil du lieber vielleicht gern, gerade wenn du so eine Art Duathlon hast, wo du halt einfach irgendwie am Anfang läufst und am Ende läufst und halt zwischendrin irgendwas anderes machst, aber vielleicht willst du halt einfach nur den Lauf am Schluss zusammenpacken. Und das funktioniert halt mit diesem Tool sehr einfach. Das heißt irgendwie GoToes Utilities for Strava gibt es, glaube ich, echt, also ich weiß nicht, das gibt es echt seit immer. Und eins von deren Tools ist halt spezifisch diese Kombination von FIT und GPX-Dateien. CSV können sie offensichtlich auch irgendwie kombinieren und TCX, ich weiß gar nicht, wo die rausfallen. Auf jeden Fall kannst du halt diese Art von Dateien kannst du eben kombinieren und das heißt, du wählst einfach die Dateien, also wenn du zwei Dateien hast, mit mehr als zwei habe ich es noch nicht gemacht, scheint aber auch zu funktionieren, wählst halt diese beiden Dateien aus und gibst noch deine Zeitzone ein und dann einmal hochladen und kriegst dann halt eine kombinierte Datei dabei raus. Ich glaube, meistens fällt eine GPX raus, kannst du, glaube ich, irgendwo auch noch festlegen. Und du kannst halt noch so ein bisschen an- und abklicken, was irgendwie in der Datei dann mit drin ist. Also wenn du jetzt irgendwie einen Wert zum Beispiel rausnehmen möchtest oder so. Ich meine, dafür bietet zum Beispiel Strava ja auch Sachen, um das dann wieder auszublenden, wenn du sagst, ich will halt irgendwie meine Herzfrequenz jetzt nicht in der Aufzeichnung drin haben oder sowas. Kann man da noch ein bisschen rumspielen und kann irgendwie auch sagen, dieses File wurde halt mit der Apple Watch aufgenommen oder so, getrackt. Also insgesamt ist, wenn man in diese Situation halt reinkommt, ich weiß, ist es wahrscheinlich eine super Nischengeschichte unterm Strich, aber wenn man das mal irgendwie braucht und plötzlich merkt, also ich meine, das passiert ja durchaus Leuten auch mal halt einfach, wenn du versehentlich dein Training halt stoppst und merkst halt, jetzt musst du ja wieder starten, hast halt zwei Trainingseinheiten, da hilft es auch. Also insofern,
ja, ich glaube, an vielen Stellen kann dir das einfach passieren. Also ich bin da auch mal durch eine Suche draufgekommen, weil ich weiß nicht mehr, was ich genau mit einer GPX-Datei machen wollte. Und es geht halt alles damit. Und der Typ ist ein saumäßig cooler. Ich musste dem mal eine Mail schreiben, weil irgendwas nicht ging. Und ich hatte da vor Jahren mal Geld eingeworfen, weil ich das ein cooles Tool fand.
Ja.
Und es war früher so, dass du hier nicht musstest, sondern das war halt so, du kannst mir gerne was spenden. Und dann hatte ich dem nochmal geschrieben und dann meine ich so, ich habe den Link übrigens nicht mehr von damals. Und es gab dann irgendwie ein neues Feature und komme ich dann irgendwie wieder an den Link ran und hatte mir das geschickt, dann habe ich gesagt, aber das kostet ja jetzt mehr. Weil er so, Digga, du hast mir damals Geld gegeben, ohne dass es nötig gewesen wäre. Du kriegst es natürlich umsonst alles. Also gute Tools und tatsächlich ein ziemlich cooler Typ.
Vielleicht noch ein bisschen moderner ist hier gpx.studio. Die haben so eine Karte und da kannst du auch irgendwie Tracks reinladen und dann hinterher kombiniert wieder rauslassen. Das ist vielleicht noch eine Alternative.
Ja, mal ausprobieren.
Mal gucken, ja.
Also das Schöne ist halt, dass dieses Go-To-Ding, das hat mich bis jetzt halt zumindest noch nie im Stich gelassen. Das kann ich sagen. Und es ist halt, die Oberfläche ist halt relativ grauslig, aber es tut halt einfach genau das, was es soll. Und wie gesagt, funktioniert halt auch auf dem iPhone, wenn du dann einfach die Dateien aus der Dateien-App zugreifst. Bei der Apple Watch hast du halt immer noch die einen Zwischenschritt, weil du musst natürlich, um aus der Apple Watch diese FIT- oder GPX-Dateien rauszulassen, musst du halt noch einen Umweg gehen und da musst du normalerweise eigentlich über den Klassiker namens Health Fit gehen, den wir, glaube ich, schon diverse Male hier gepickt haben, also in verschiedensten Konstellationen. Der ist halt so das Allgemeintool, wenn du irgendwas aus der Apple Watch aus WatchOS-Aufzeichnungen raus exportieren möchtest. Das macht es sehr angenehm. Und dann kannst du mit den Dateien halt weiterarbeiten.
Okay. Gut, linke ich auch. Basti, was gibt's?
So, ihr erinnert euch vielleicht daran, dass ich vor längerer Zeit hier diesen wunderschönen CarPlay-Adapter vorgestellt habe. Und der hatte damals ja auch so über CarPlay auch Android Auto gemacht. Das heißt, dein Auto war der Meinung, oh, das ist CarPlay verbunden. Ich mach da mal. Und dann kam da aber trotzdem Android Auto. Und das war so ein bisschen wild. Und dann kam vor einer Weile schon, kam AA Wireless um die Ecke und hat gesagt, hey, übrigens, und AA Wireless war so der Ur-Dongle, den es da gab. Die haben halt nur Android Auto gemacht. Hence the name AA Wireless. Und die kamen dann irgendwann um die Ecke und haben gesagt, hey, pass mal auf, wir haben jetzt eine Beta für unsere Firmware und die kann jetzt auch CarPlay. Und das war der Moment, wo das für mich interessant wurde. Und dann hatte ich die mal angeschrieben, ob sie mir so einen schicken können. Und dann hatten sie mir einen geschickt. Ich habe den angeschlossen, Android Auto ausprobiert. Das hat wahnsinnig gut funktioniert. So im Vergleich zu dem CarLink-Kit wahnsinnig flüssig und so weiter und so fort. Ich habe aber das CarPlay niemals zum Laufen bekommen. Und hatte die dann gefragt, dann haben sie mich in so einen Slack eingeladen, wo man halt auch mit den Entwicklern reden kann. Und dann meinten sie damals noch so, Ioniq 5, den hatte ich noch nicht in den Fingern und wir müssen für viele Autos, müssen wir dann nochmal irgendwie nachdrehen hinterher. Und da müssen wir noch gucken. Und Timo, die hatte ich ja mal für den E-Golf gegeben. Und
ich glaube, der hat nichts gemacht und dann habe ich ihn verschlampert.
Genau. Und dann ist mir irgendwann eingefallen, hey, Moment mal, da gibt es ja jetzt inzwischen nochmal eine neue Firmware, vielleicht geht der jetzt wieder und hast du ihn wieder gefunden. Und dann habe ich den angeschlossen und da kommt auch eine Android-App mit und das Updaten ist sehr viel angenehmer als beim CarLink-Kit. Und dann habe ich das Update gemacht, ihn an den Ioniq 5 angeschlossen und Android Auto ging weiterhin ganz hervorragend. Und dann habe ich das iPhone mitgenommen, angeschlossen und seitdem geht auch CarPlay ganz hervorragend. Und im Vergleich zu dem CarLink-Kit machen sie nicht dieses, es gibt ein Master-System, nämlich zum Beispiel bei CarLink-Kit ist es CarPlay und da wird irgendwie Android Auto durchgeschleift, sondern die machen wirklich nur so die Brücke zwischen Fahrzeug USB und diesem, ich kann übrigens Wireless CarPlay oder Android Auto entgegennehmen. Und das heißt, dieser ganze andere Schmuh, der passiert halt so, wie er normalerweise passieren könnte, wenn das ins Auto eingelötet wäre. Und dadurch ist der Handshake viel schneller, also die Verbindung ist viel schneller hergestellt. Es gibt dieses Horror-UI nicht, was dieser CarLink-Kit dazu hat. Ja. Und es funktioniert, wie gesagt, viel schneller. Das Ding kann sich direkt mit dem, direkt mit dem Onboard-Entertainment-System aushandeln, welche Auflösung es machen soll und so weiter und so fort. Das kann der CarLink-Kit nur bei CarPlay. Bei Android Auto geht es furchtbar in die Hose. Und Updates sind sehr viel einfacher bei dem, weil die App dann einfach sagt, übrigens, hey, es gibt, also wenn du ein Android-Gerät hast, es gibt ein neues Update, du klickst nur auf Update machen und los geht's. Bei iOS musst du halt wie so ein Tier eine Webseite öffnen mit so einer lokalen IP-Adresse. Ist auch nicht so schlimm. Der einzige Nachteil ist, das funkt ja auch mit irgendwie mit Bluetooth und mit Wi-Fi. Das funkt so stark und zuverlässig, dass ich regelmäßig bei uns im Haus keine Internetverbindung mehr habe, weil sich mein Gerät mit diesem Dongle im Auto verbindet. Und Timo, du weißt, wie weit mein Haus von dem Carport entfernt ist.
Du warst auch der mit den 12-Volt-Problemen im Hyundai, oder?
Ja, da hatte ich das Ding noch nicht. Ja, Punkt. Und offensichtlich schaltet der ja auch diesen USB nicht ab, dieser Hyundai. Ich muss mal gucken, ob man das deaktivieren kann, dass der immer anbleibt. Aber insgesamt, also wenn ich mir ein Gerät aussuchen müsste, wäre das Stand heute dieser AA Wireless. Ihr braucht nicht den 2.0er vorbestellen, der jetzt demnächst rausfällt. Der kann noch ein paar Sachen mehr, aber dieser AA Wireless, der Standard AA Wireless, der ist wunderbar. Der funktioniert extrem fantastisch tatsächlich. Und
ist auch ein Stück kleiner als der CarLink-Kit. Der CarLink-Kit ist so groß wie so ein Pack of Cards und der AA Wireless ist so Streichholzschachtel.
Ja, ist ein bisschen, also es ist nicht viel, aber er ist ein bisschen kleiner auf jeden Fall, genau. Und Verarbeitung ist ein bisschen besser. Dafür hat er halt nicht diesen Carbon-Look, den der CarLink-Kit hat. Ich habe meinen AI Wireless, der ist gerade im Auto verbaut, deswegen.
Das heißt, für Leute, die ein Entertainment-System haben, einen Bildschirm, aber halt kein CarPlay, richtig?
Doch, die ein CarPlay haben, aber nur Wired CarPlay.
Oder so, ja, oder so. Ja, das stimmt.
Genau, du musst ein CarPlay oder Android Auto haben auf der anderen Seite. Also der,
ach, das macht wenn, nur das CarPlay Wireless.
Genau, es macht nur Wireless.
Okay, okay.
Was es noch zusätzlich tut, ist, angenommen, dein Auto kann nur Android Auto. Dann kannst du dieses Ding umschalten und sagen, mach mir CarPlay über Android Auto.
Okay.
Also diese umgekehrte Version von dem, wenn man ein Auto hat, das ausschließlich CarPlay kann, aber dafür kein Android Auto, dann kauft man sich ein Carlin-Kit und weil der macht ja Android Auto über CarPlay.
Genau. Das Gute ist, dass hoffentlich bald dieses ganze Adapter-Zeugs überflüssig wird, weil doch die allermeisten Hersteller das von alleine Wireless einbauen. Zum Beispiel der neue Ioniq, der für den Sommer angesagt ist, der müsste das dann auch in Wireless direkt selbst machen.
Genau.
Und vielleicht schalten sie es bei dir ja auch noch frei, weil es müsste ja vielleicht eigentlich, vielleicht
ich hätte
auch nicht.
Dagegen.
Ja, man weiß es nicht, wie das da so tickt, aber grundsätzlich ist das schon sehr angenehm. Ich vermisse das jetzt auch sehr, sehr, sehr in dem BYD, dass da kein gar nichts drin ist. Also ich habe das hervorragende Wallpaper, aber sonst hat er halt nichts zu bieten.
Ist aber auch schon was wert, ne? Das ist Wallpaper einfach sehr schön.
Okay, gut. Ich linke auch das, dann könnt ihr mal klicken, wenn ihr da was in euer Autochen reinstecken möchtet. Es kommt halt noch ein bisschen aufs Telefon und das Farbprofil an, ob man da weit mitkommt, weil mit deinem iPhone 13 Mini hast du halt das iPhone in 10 Sekunden leer gesaugt.
Also er braucht tatsächlich wenig, also aus meiner Erfahrung braucht dieses DA Wireless Box weniger Strom als die andere, weil sie, also im Smartphone, aber ja, wenn das Telefon derweil nicht lädt, wird das halt viel schneller leer, als wenn man das nicht benutzt. Das heißt, ich lege es halt in die G-Schale derweil.
Gut. Okay. Danke sehr fürs Zuschauen und Zuhören. Wir sind nächstes Mal wieder da und sprechen über die Royals.
Vielleicht.
Oder shoppen uns irgendwas Lustiges.
Uiuiui.
Schönen guten Abend. Auf Wiederhören.
Servus. Gute Nacht.